Geschichte und Technik digitaler Medien. 8. Vorlesung, Bewegtbildkompression. Gehalten am 16. Juni 2010 von Jochen Kubeck an der Universität Bayreuth.
Dann begrüße ich Sie zur 8. Vorlesung. Heute geht es um Bewegtbildkompression, was nur ein komplizierter Name ist für digitalen Film, aber es passt sonst so schön in die Systematik. Also Bildkompression, Bewegtbildkompression, da gibt es noch Tonkompression und so weiter. Bewegtbildkompression, hier vielleicht mal sozusagen der Einstieg, um was es ging. Wir hatten 25 Video-Einzelbilder im Fernsehen. Also es war so Anfang der 90er, als man diese Rechnung aufstellte. 25 Video-Einzelbilder haben wir und die möchten wir gerne auf einer CD unterbringen, beziehungsweise auf einer Scheibe, die so groß ist wie eine CD. Und da hat man sich halt gefragt, ähnlich wie bei Audio, da war die Audio-CD das Vorbild. Wenn wir das unkomprimierte Signal nehmen, hätten wir 768 mal 576, das ist so eine PAL-Auflösung. Also das ist die europäische Fernsehformat außer Frankreich. Und das wollen wir jetzt also digitalisieren. Und zwar mit 24-Bit Farbtiefe. Also eigentlich das Standardbildformate. Also das heißt 3 Byte. Und wenn ich dann pro Bild brauche ich dann 1,3 Megabyte ungefähr pro PAL-Bild. Jetzt habe ich 25 Bilder pro Sekunde. Das macht ungefähr 31,5 Megabyte. Pro Sekunde, die ich übertragen muss, oder mal 8, 252 Megabit pro Sekunde. So, jetzt bräuchte also eine Stunde einfaches Video bei dieser Rechnung 114 Gigabyte Speicher. Das war natürlich undenkbar 1990, selbst heute wäre das noch viel. Also eine Stunde Video für 114 Gigabyte ist einfach, man könnte es zwar unterbringen, aber dann wäre die Platte auch heute noch schnell voll. 1990 war das völlig absurd, solche Speichergrößen anzunehmen. Also hat man sich gesagt, wir müssen komprimieren. Da ist ja natürlich noch eine Menge drin. Wir reden ja hier von dem unkomprimierten Signal. Das Ziel war es eigentlich, diese 252 Megabit pro Sekunde auf das CD-Format zu bringen. Und so ein CD-Spieler liest ungefähr 1,15 Megabit pro Sekunde. Das liegt daran, was der Audiostrom an Daten erfordert. Und wie viel man da pro Sekunde übertragen muss. Und ein CD-Spieler war halt so ausgerichtet, dass er 1,15 Megabit überträgt. Wir wollen also von 252 auf 1,15 runter für eine Video-CD-ROM. Das heißt, eine Kompressionsrate von 219 zu 1 steht am Ziel. Und das ist natürlich sehr viel, wenn man das bei JPEG bedenkt. Also Sie haben ja gesehen, wenn man 200 zu 1 komprimiert, was dabei rauskommt, da bleibt ja nicht viel übrig. Das ist aber sehr ehrgeizig. Wir werden im Laufe der Vorlesung sehen, oder Sie werden sehen, dass diese Rechnung geschummelt ist. Das ist ein Trick. Und man also mit ganz anderen Raten auskommt. Aber das steht jetzt erstmal als Ziel vorweg. Und ab und an liest man das auch, dass Videokompression solche Raten hinkriegt, weil wir ja ein Fernsehbild von dieser Rate auf eine CD bringen können. Aber wie es dazu kommt, das ist Inhalt der heutigen Vorlesung. Vielleicht zur Terminologie ein paar Worte vorweg. Bei der Videokompression muss man zwischen mindestens diesen 5 Dingen unterscheiden. Vielleicht von unten nach oben. Was man häufig hat, also mein Media Player kann das nicht spielen oder mein QuickTime öffnet diese Datei nicht oder sowas. Also wenn man mit digitalem Video in Kontakt kommt, entweder hat man ein spezielles Gerät, also ein DVD-Player, Blu-ray-Player, der sich um die Details kümmert, oder aber man kriegt eine Datei, klickt da drauf und dann öffnet sich ein Programm. Das sind die Media Player, das sind Programme, die unter anderem Videodateien abspielen können. Die können auch Audiodateien abspielen und heute noch eine ganze Menge mehr. Aber das sind die ersten, mit denen man in Kontakt kommt. Dass er Media Player aufgeht, liegt meistens an den Dateiendungen. Bei Windows sind es die Endungen, bei anderen Betriebssystemen läuft es manchmal ein bisschen anders, also über irgendwelche Zusatzinformationen, die den Dateien beiliegen, wo er dann weiß, okay, das ist eine Filmdatei. Insofern gibt es also, das ist was anderes, ob ich sage, der Media Player kann das nicht abspielen oder die AVI oder die MOV-Datei kann ich abspielen. Das sind unterschiedliche Dinge. Die Dateiendungen sind dreibuchstabige Abkürzungen für Dateitypen, aus historischen Gründen immer noch dreibuchstabig, darunter auch Videocontainer. Was ist nun ein Videocontainer? Ein Videocontainer ist ein Dateiformat, das Dateien oder Filmdateien insbesondere in verschiedenen Codecs enthalten kann. Codecs wiederum sind Implementierungen von Standards oder proprietären Algorithmen, die bei näherem Hinsehen auch Ableger von Standards sind, die proprietären Algorithmen. Und jetzt ein Standard, da sind wir oben, beschreibt, wie ein Video zu dekodieren ist. Damit fangen wir jetzt wieder an, jetzt gehen wir wieder hoch. Also man hat erstmal zum Beispiel die MPEG-Familie, das ist so eine Familie von Standards. Die sagt, wie man ein Video kodiert. Daraufhin, das haben Sie bei JPEG letzte Woche schon gesehen, so ein Standard sagt ja meistens nicht, wie man es kodieren soll, sondern nur, wie es zu dekodieren ist, aber nicht, wie Sie es implementieren. Weder die Kodierung noch die Dekodierung, wie Sie die implementieren. Und gerade bei Filmen unterscheiden sich die verschiedenen Codecs unter anderem in der Geschwindigkeit der Dekodierung. Also, dass manche besser sind, indem sie sagen, sie können Filme auch auf älteren Systemen flüssig wiedergeben. Sowas zum Beispiel spielt eine Rolle. Oder sie brauchen insgesamt weniger Speicherplatz oder weniger Übertragungsrate etc. So, diese Codecs, das kommt von Codieren, Dekodieren, so wie Modem, Modulator, Demodulator, haben wir bei Codecs Coding und Decoding. Das sind Implementierungen von Standards, nicht? Entweder frei oder proprietär, aber so viele gibt es da nicht. Es gibt zwar jede Menge Codecs, aber Standards gibt es nicht viele. Ähnlich wie bei Bildkompression ist es nämlich ganz schön kompliziert, eine vernünftige Videokompression hinzukriegen und die ähneln sich alle. Verstehen Sie eins, verstehen Sie die anderen auch. Und diese Codecs nun werden in Containerdateien gepackt. Das heißt, wenn Sie eine Datei bekommen, die da heißt MOV oder AVI oder ach, was gibt es denn noch im Bund? Na, hier Windows, WMV, sowas nicht. Das, die, oder FLV ist auch so ein Ding, Flash. Da wissen Sie immer noch nicht, was da für ein Codec drinsteckt. Das heißt, bei dem einen kann es laufen, bei dem anderen nicht. Oder die eine FLV läuft, die andere läuft nicht. Da ist man sehr verwirrt, weil man denkt, das ist ja ein Dateityp und letztes Mal lief es doch. Aber nein, Sie wissen gar nicht, was drinsteckt für ein Codec. So, und dann gibt es noch Dateiendungen, die wiederum auch nicht eindeutig sind für einen Container. Also ein Container kann mehrere Dateiendungen haben. So ein Containertyp, das kann schon mal vorkommen. Und Media Player können in der Regel verschiedene Container analysieren, weil der Codec immer drinsteht und das dann abspielen. Also ein Beispiel, der Flash Player, der ja noch in allen Browsern, also der wird wohl noch eine Zeit lang in allen Browsern drin sein, Flash steht gerade ein bisschen unter Druck, der spielt unter anderem .flv-Dateien ab, das ist die Endung. Diese gehören zum Flash Video Container, daher FLV, das die Codecs Sörensen, VP6 und H264 verarbeitet. Sörensen ist ein proprietärer Codec, der auf dem Standard MPEG 4 Teil 2, auch gekannt als ASP, beruht. H264 ist identisch mit dem Standard MPEG 4 Teil 10, auch AVC genannt. Da kommen wir heute noch hin. Also so arbeitet man sich von unten nach oben rein. Das sind jetzt noch ein paar merkwürdige Abkürzungen, aber wir kommen da im Laufe noch hin. Nur Sie müssen das unterscheiden, oder Sie müssen erstmal wissen, dass es diese Unterscheidung gibt, weil man ja mit so Kürzeln dann immer um sich wirft, dass das eine nicht unbedingt auf das andere Rückschlüsse erlaubt. So, hier sehen Sie ein paar Videokompressionsstandards und ihre Implementierungen, insbesondere Motion JPEG, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, ASP, MPEG 4, AVC. Also kann man ja schon mal sagen, MPEG ist die Motion Picture Expert Group, so ein ähnliches Konsortium wie auch bei JPEG, wo es die Joint Photograph Expert Group war, gehört zur ISO, IEC, diese Kompressionsstandards, die auch sehr ähnlich funktionieren wie JPEG, aber auch hier, wie JPEG die Eigenart des Auges ausnutzt oder MP3 die Eigenart des Ohres, das werden wir nächste Woche sehen, nutzen Filme einerseits die Eigenart des Auges aus, andererseits aber auch die Eigenart von Filmen. Man kann bessere Kompressionsleistung erzielen, wenn man auf das Medium genau das zuschneidet. So, und da gibt es MPEG 1, damit hat es angefangen, MPEG 2 kam im Anschluss, MPEG 3 wurde fallen gelassen und in MPEG 4. Und MPEG 4 beschreibt einfach zwei verschiedene Standards, einfach, das sind diese ASP und AVC. Und da sehen Sie dahinter in kleinen Namen, also sehr viele haben diese Standards dann in ihre Codecs, also in ihre Implementierungen untergebracht. Insofern, das nimmt sich alles nichts und wenn Sie ASP verstehen, dann verstehen Sie auch DivX oder XVIT oder FFmpeg4 und so weiter. So, und dann gibt es eine andere große Familie, das sind die ITU, also Codecs H262, H264 sind da jetzt noch ganz bekannt. Die waren vor allem für Videokonferenzen wichtig. Das ist ja die International Telegraphic Union, oder also so Standardisierung für eigentlich Telefon, Telegrafie. Ich weiß jetzt nicht, ob das kürzer schon, wie auch immer. Also die haben sich damit beschäftigt, wie kann man Videokonferenzen vereinfachen und haben diese H26er-Familien gemacht. Aber auch da, H264 ist identisch mit MPEG 4. Also auch da sind sie auf so ganz neue Ideen auch nicht gekommen und haben einfach übernommen, was es gibt. So, und darunter gibt es halt noch eine ganze Menge andere, die im Grunde genommen die Standards nehmen, ein bisschen ändern, sodass man sagen kann, es ist nicht mehr der Standard. Das heißt, die Geräte, die, sagen wir mal, ein MPEG-4 lesen können, können dann plötzlich kein Real-Video mehr lesen. Aber auch da stecken von den Verfahren her sehr ähnliche Algorithmen dahinter, sofern man sie kennt. Manche kennt man gar nicht so gut. Auch ne, WMV, Advanced, dieses Windows Media Video, das sind jetzt proprietäre Standards, kann man sagen, aber basieren doch auf eigentlich, alle basieren sie doch letztendlich auf der diskreten Cosinus-Transformation, die wir schon bei JPEG kennengelernt haben. So, und jetzt haben Sie hier noch ein paar Dateiendungen und Codecs, also Flash Video heißt zum Beispiel FLV oder F4V. Und da drin stecken dann Codecs, also ich bin jetzt unten, nicht Sörensen, VP6, H264, MPEG4, AVC. Also das kann in dieser Dateiendung, die gehört zu diesem Containerformat, da stecken diese Codecs drin. Oder Real Media, die ja wiederum, muss man ja anerkennen, doch seit vielen Jahren sich gegen den Markt behaupten und sagen, sie haben ihren eigenen Codec, ihre eigenen Standards, die keiner anderer kennt, aber Real gibt es, glaube ich, immer noch. Und die Frage ist immer, wie sie sich finanzieren, eigentlich nur durch aggressive Werbung, weil sie ja noch Geld in Forschung stecken, im Gegensatz zu offenen Standards oder Standards, die man nur lizenzieren muss, ist es dann natürlich einfacher. Dann QuickTime, die riesen QuickTime-Familie, MOV oder .qt, Anything through QuickTime Codec Manager, also an Codecs können die, behaupten sie alles, allerdings wird man immer feststellen, dass QuickTime dann doch nicht alles abspielen kann, also der QuickTime Player. Das ist so das Apple, große Apple-Format, was durch iTunes auch bei Windows so ein bisschen Fuß gefasst hat. Dann MPEG-4, die MPEG-4-Familie, meistens .mp4, aber auch da gibt es, also M4V gibt es dann zum Beispiel als Dateiendung, die wiederum alles können, was MPEG kann. Matroska ist noch so ein großes Containerformat, das Audio-Video-Interleave, AVI, kann auch so ziemlich alles enthalten. Durch den entsprechenden Algorithmus dahinter, also AVC, Experiment to the Limited B-Frame, da kommen wir dahin, was das Problem ist. Advanced System, also ASV, WMA und WMV, das ist diese Windows-Sachen, das geht auch durch diesen Windows-Video, was auch immer, F-Formatter, keine Ahnung, also durch dieses Window, durch die Windows-Medien-Zwischenschicht können die auch so ziemlich alles abspielen. Das heißt wiederum, wenn Sie eine Dateiendung sehen, wissen Sie noch gar nicht, was drin ist. Und wenn es Ihr System nicht abspielt, dann heißt es lange noch nicht, dass es ein anderes System nicht auch nicht abspielen kann. So, Fortschritte der Videokompression. Auch hier die Frage, warum geht es eigentlich immer weiter? Nun, man will zwei Dinge reduzieren. Einerseits die Bitrate, also wie viel man übertragen muss. Und andererseits die Fehlerrate, kann man sagen, zwischen dem Originalbild und dem komprimierten Bild. Das sieht man dann in Form von Artefakten. Ich habe Ihnen letzte Woche immer mal so Differenzbilder gezeigt, die Sie nicht sehen konnten, weil die alle schwarz waren. Also wenn Sie sich die PDFs anschauen, da sehen Sie es dann besser. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass man die Summe der Artefakte reduzieren möchte. Und naja, entweder man hat, das ist ja immer so, entweder man hat eine hohe Bitrate und kleine Fehler oder man hat hohe Fehler und eine kleine Bitrate. Und da ist die Hoffnung, man sieht ja, wie sich von H264 oder hier von H120 oder sogar DCT, also Motion JPEG von 85, da sehen Sie, hat man eine relativ hohe Bitrate und eine relativ hohe Fehlerrate. Und dann gehen Sie nach links, dann kommen Sie zu H120, MPEG-1.2, MPEG-4, H26L oder H264 von 2002. Was bis jetzt eigentlich, das ist derzeit der Standard, H264, das ist 8 Jahre alt. Aber inzwischen sind einfach die Rechner stark genug, dass man es macht. Kommt jetzt wiederum unter Druck durch VP8. Da komme ich ganz am Ende drauf, weil Google das jetzt erworben hat und eben auch als Open Source erklärt. Und natürlich H264 ist proprietär und wird bald lizenzpflichtig, sodass, aber von der Qualität her haben wir noch nichts. Es gibt Besseres in Labors, aber es gibt eigentlich noch nichts Besseres im Consumer-Bereich. Und das ist, sieht man ja auch, die Bitrate ist relativ gering für eine ziemlich gute, so einen ziemlich guten Rauschabstand. So, vielleicht so vorweg, wir beschäftigen uns heute vor allem mit den Algorithmen und in der Regel ist man auch gewohnt, das auf seinem Rechner zu haben, aber es gibt spezialisierte Geräte, die diese Codecs implementieren. Kameras haben das zum Beispiel gerne, also auch so Fotoapparate, die Filme aufnehmen. Da haben sie ja nicht hinterher den rohen Film, den sie dann komprimieren können. In der Regel haben also kleine Fotoapparate, haben in der Regel gleich einen MPEG-Codierer drin, sodass sie den Speicherbedarf auf ihrer Karte reduzieren. anders als, sagen wir mal, Digital Video, die nehmen erstmal das Signal auf, das ist, wenn sie das dann auf ihren Rechner einspielen, haben sie ihre 114 Gigabyte pro Stunde, aber das müssen sie dann entsprechend komprimieren. Insofern gibt es einfach Kompressionsalgorithmen, die in Hardware drin sind, für Videobearbeitung, Videoschnitt, zum Beispiel Media 100 ist zu nennen, Avid Media Composer, Radius Video Vision Studio, das sind solche Geräte. Wenn Sie mal in dem Business arbeiten, dann werden Sie in der Regel auch an solche Workstations kommen. DV-Kamera kann sowas, Apple Component Video, also es sind einfach so ein paar Namen, die rechtfertigen ihren Preis dann damit, dass es eben spezialisierte Grafikmaschinen sind. Das sind Computer mit guten Grafikkarten und zum Teil Hardware-Codex, die in Hardware drin sind, und die kodieren dann einfach schneller. Also da können sie dann in Echtzeit H.264 kodieren, was sie bislang noch nicht hinkriegen. Also sie müssen dann immer erstmal rechnen lassen, und insofern haben sie da die Möglichkeit, das einfach schneller zu kodieren und dann auch schneller weiterzugeben. So, jetzt fangen wir historisch mal an. Wie kann man Bilder komprimieren? Naja, man kann es einfach mal ganz dumm machen. Stellen wir uns mal ganz dumm. Sagen wir, ein Film ist eine Abfolge von Bildern. Und dann kodieren wir einfach jedes Bild mit dem Besten, was wir haben. Und das war in den 90ern oder in den 80ern JPEG. Und dann sagen wir, wir behandeln einfach jedes Frame für sich und komprimieren die Einzelbilder einer Bildfolge. Im Grunde genommen ist es dem Motion-JPEG-Algorithmus egal, ob Sie einen Film haben, wo es diese minimalen Veränderungen pro Frame gibt, oder ob Sie eine Dia-Show haben, wo Sie 25 Mal pro Sekunde ein anderes Bild haben. Der Motion-JPEG-Algorithmus nimmt jedes Bild für sich. Hat eben den Nachteil, dass Sie einige wichtige Eigenschaften von Filmen nicht ausnutzen, nämlich, das sehen Sie an diesen zwei Frames, irgendwie ändert sich gar nicht so viel. Es ändert sich ein bisschen was, der Herr hebt das Blatt ein bisschen höher und vielleicht hat er sich auch minimal bewegt oder der Mund bewegt sich so. Aber im Grunde genommen ist es nicht gerechtfertigt, das als zwei Einzelbilder zu betrachten, sondern kann man sagen, irgendwie das rechte Bild hängt da mit dem linken eng zusammen. Der Vorteil von Motion JPEG ist, Sie können bildgenau reinschneiden. Da jedes Bild gleich ist, also können Sie sagen, ich will genau an dieser Stelle reinschneiden. Sie werden sehen, dass mit manchen Codecs das zwar möglich ist, aber eigentlich nicht so einfach. So, wir gehen aber erstmal Motion JPEG, so eine kurze Wiederholung vielleicht auch der letzten Woche. Also die erstmal nicht, man hat diesen Toucan wieder, ich habe Rot-Grün-Blau-Kanal. Wo steckt eigentlich die Bildinformation? Das ist noch so ein Hinweis, nicht? Also wenn Sie da reingucken in die Verteilung, Helligkeitsverteilung, das liest man so, so ein Wellenform. Links ist schwarz, rechts ist weiß, und dann haben Sie also wie viele Pixel sind ganz schwarz im Roten, nicht? Rot mit dem grünen und blauen Kanal. Wie viele sind ganz schwarz und wie viele sind ganz weiß, beziehungsweise knallrot in dem Fall, oder knallgrün oder knallblau. Und dazwischen alles, was dazwischen liegt. Und da sehen Sie, Rot ist ziemlich gut verteilt, da gibt es irgendwie alles. Grün, da gibt es kein sehr helles Grün, gibt es eigentlich kaum, aber irgendwie ist da auch ziemlich viel verteilt. Und auch im Blaukanal fehlt eigentlich nur im hellblauen, also im gesättigten Blau, fehlen ein paar Pixel. Aber wir haben hier die Bildinformation auf drei Kanäle gleichmäßig verteilt. Und wenn ich das umwandle in dieses YCRCB, auch bekannt als LAB, also gibt es verschiedene Namen für den Umstand, dass ich einen Helligkeitskanal nehme, einen Rot-Grün und einen Blau-Gelb-Kanal, dann sehen Sie, dass die Informationsdarstellung kompakter wird. Der Helligkeitskanal ist wieder voll ausgelastet, aber sowohl der Rot-Grün als auch der Blau-Gelb-Kanal hat links und rechts doch einige Lücken. Das ist auch der Grund, warum wir das kodieren. Das ist ja verlustfrei, also bis auf Rundungsfehler. Sie können das eine in das andere Format übertragen. Ich habe Ihnen ja so eine Matrize vorgestellt, das ist eine reine Matrizenmultiplikation. Also na, Sie multiplizieren jeden Pixel mit dieser Matrix und dann haben Sie die entsprechenden LAB oder YCRCB-Werte. Aber die Information hinterher ist irgendwie kompakter. Und damit kann ich natürlich schon mal hingehen und Kompressionen erreichen. Und dann kann man als nächstes machen Differenzkodierung. Sie erinnern sich auch. Also man spart immer ein bisschen was ein, indem ich hier einfach nur noch fast nur noch einstellige Zahlen habe. Einmal habe ich die minus 11, aber ansonsten einstellige Zahlen von den vorher zweistelligen. Auch da spart man Bits ein. Und so man denkt so bei zwei Zahlen, na gut, spare ich halt ein Bit oder so oder zwei Bit, aber die Summe macht's. Sie wollen ja doch sehr viele Pixel pro Bild und das dann auch über viele Sekunden und viele Bilder pro Sekunde und über viele Sekunden haben, da spart man einiges ein. Problem bei der Differenzkodierung ist immer, wenn Sie eine Zahl auslassen, bricht Ihnen ja Ihre Reihe ein. Aber wenn Sie einfach nur Bilddifferenzen speichern. Sie sagen, ich habe ein Startbild und ich gehe davon aus, Bild A ist ungefähr das gleiche wie Bild B, dann übertrage ich als nächstes nur noch die Differenz. Und das rechnet man dann auf das Startbild drauf. Also man addiert es einfach dazu. Und dann habe ich das neue Bild, was ich mir errechnen kann. Sie sehen aber, das Differenzbild besteht ja fast nur aus Schwarz, Nullen also. Und die kann ich wieder durch eine Lauflängenkodierung ganz wunderbar zusammenpacken. Und damit habe ich schon, und hier, wenn Sie Informationen sich anschauen, nur die Helligkeit, der Helligkeitskanal ist im Startbild halt ziemlich gleich, also ziemlich gut verteilt, da finden Sie ziemlich alles, aber das Differenzbild hat eigentlich fast nur Schwarz und nur ganz wenig weiße oder hellere Pixel. Und das heißt, wir können es einfach gut zusammenfassen. Das kann man machen. Das Problem ist halt, wenn Sie diese Differenzbilder übertragen, wenn Sie mal ins Straucheln kommen, Sie können ja aus dem Differenz, wenn Sie plötzlich das Startbild verlieren oder Sie haben einfach ein Differenzbild ist hinüber, dann können Sie das nicht mehr richtig herrechnen. Aber mit Hilfe von Differenzkodierung ist bereits ein erheblicher Kompressionsgewinn zu erzielen. Und dabei wird die wichtige Eigenschaft von Film ausgenutzt, wenig Änderung zwischen einzelnen Bildern zu bieten. Nicht? Also das hatte ich ja erwähnt, jeder Kompressionsalgorithmus, der vernünftig ist, nutzt die Eigenschaften des Mediums und die Eigenschaften des Rezipienten aus. Meistens bei dem Rezipienten halt so seine physiologischen Grenzen, dass sie zum Beispiel hohe Strukturen oder feine Strukturen mit dem Auge nicht wirklich auflösen können, weswegen wir bei JPEG darauf verzichten. Wir müssen sie erstmal finden und dann abschneiden. So funktioniert JPEG. Beim Audio, beim Ton wird es so sein, dass sie bestimmte Frequenzen einfach nicht hören können. Das werden wir nächste Woche sehen. Und beim Film nutzen wir erstmal, naja gut, durch JPEG, JPEG steckt immer drin, also nutzen wir das auch aus, aber zusätzlich noch die Eigenschaft des Mediums, nämlich bei Film zum Beispiel wenig Änderung zwischen den Bildern zu bieten. Das ist das eine. Aber Problem ist hier, für ein Kameraschwenks zum Beispiel über ein Stillleben oder Fußball ist ja jetzt gerade total hip, dass man sagt, wir verfolgen den Ball, aber dieses gesamte Stadionende, also das Stadion ist zwar statisch, aber ich muss doch rüberschwenken. Und Kameraschwenks über Stillleben oder über also Stadionoberflächen, weil Fußball verfolgt wird, zur völligen Neuberechnung in jedem Frame, weil ja die, im Prinzip jeder Pixel hat sich um wenig verschoben, aber nichtsdestotrotz, also selbst wenn sich das Motiv nicht bewegt oder beim Fußball halt irgendwie, es gibt nur drei Männlein, die sich bewegen und der Rest ist eigentlich mehr oder weniger statisch, muss ich bei einem Kameraschwenk jedes Bild neu berechnen. Also auch hier stellt man sich dann die Frage, wie kann man die Eigenschaften von Film, dass es sowas wie Kameraschwenks über unbewegliche oder sehr wenig bewegliche Motive gibt, dass es sowas gibt, wie kann ich das trotzdem in der Kompression ausnutzen? Und das führt dann zur sogenannten Bewegungskompensation oder Bewegungskompression, der auf dem Fundamentalsatz der Kinematik beruht, wenn man das so möchte, also dass jede Bewegung im Raume sich auf drei Transformationen zurückführen lassen, nämlich Translation, also Verschiebung, Rotation, Drehung, und da gibt es drei Rotationsachsen. Translation gibt es auch drei Achsen, also Sie haben dann sechs Unbekannte im Prinzip. Also Sie können mit schon einen statischen Körper, der sich selber nicht verformt, das wäre die Deformation, können Sie durch seine Translation, also drei Verschiebeachsen und drei Rotationsachsen oder drei Verschieberichtungen und drei Rotationsachsen komplett beschreiben, wie der sich bewegt. Es gibt sechs Unbekannte eigentlich oder sechs Freiheitsgrade bei einer Bewegung im Raum. Hinzu kommt noch eine Deformation. Also es ist möglich, dass sich so ein Körper, so ein Ball wäre so ein typisches Beispiel, wenn Sie dagegen treten, dann deformiert er sich und dann verformt er sich ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz bleibt es der gleiche Ball oder wird als solcher wahrgenommen. So, und wir müssen also eigentlich nur Translation, Rotation und Deformation irgendwie ausgleichen beziehungsweise darauf achten. Und das ist so der Trick der Bewegungskompensation, dass wir sagen, okay, wir haben zwei Bilder, das ist, ne, hier sehen Sie auch eine Deformation, beziehungsweise ist Bewegungsunschärfe, aber auch so ein Tischtennisball deformiert sich beim Auftreffen. Also Bewegungskompensation beruht darauf, dass Sie von zwei benachbarten Bildern nicht nur die reine Differenz nehmen, sondern Sie untersuchen, in kleinen Ausschnitten hat sich dieser kleine Ausschnitt bewegt, finde ich den in dem Nachbarbild wieder? Das ist so der Trick, und zwar finde ich den in dem Nachbarbild oder hat er sich ein bisschen gedreht, hat er sich ein bisschen bewegt, wieder, und wenn er nicht zu weit weg ist, also ein ganz schneller Schwenk, den würde man nicht kompensieren können, aber ein langsamer Schwenk, und bei 25 Bildern pro Sekunde haben Sie einiges dazwischen, ein langsamer Schwenk, da bewegen sich die Ausschnitte nicht so weit weg, dass man sie nicht wiederfinden kann, Und dann gebe ich nicht mehr die Pixel an, sondern nur Bewegungsvektoren. Ich sage, dieser Ausschnitt hat sich um 3 Pixel nach rechts oben bewegt oder um 2 nach rechts und 1 nach oben. Und ich muss also statt meiner 64 Pixel oder 256 Pixel, je nachdem wie groß mein Bildausschnitt ist, den ich wähle, muss ich nur noch einen Vektor angeben. Und auch das summiert sich wieder massiv auf und führt dann zu deutlich besseren Bewegungskompensationen. Und das sind die Grundüberlegungen des MPEGs, MPEG-Verfahrens, der Motion Picture Expert Group, die angefangen hat mit MPEG 1, das 1992 standardisiert wird für ICDs oder interaktive Video-CDs. Das war so die Grundidee, diese 219:1, das war so die Hoffnung, dass man ein Video von auf eine CD packen kann. Da steckt schon MP3 drin, also das ist der Audio Layer 3, da kommen wir nächste Woche noch rein. Aber MP3 ist eigentlich der, also Sie wollen ja bei Video immer, müssen Sie immer komprimieren, Bild und Ton. Und da hat man natürlich verschiedene Codecs. Es gibt, wie heute behandeln wir vor allem die Bildcodecs, also wie Sie Bilder komprimieren können. Nächste Woche dann die Toncodecs und MP3 ist eigentlich der Audio-Layer und da gibt es dann verschiedene Grade. Es gibt Audio-Layer 1, Audio-Layer 2 und Audio-Layer 3 des MPEG-1-Verfahrens und das ist bekannt jetzt als MP3, ist aber eigentlich Teil dieses MPEG-Standards. Wurde benutzt für Digital Audio Broadcasting, ist ein festes Bildformat, MPEG-1, also es geht nur für ein bestimmtes Format. Seit 92 standardisiert. Dann MPEG 2 seit 94, als man gemerkt hat, wir brauchen auch andere Bildformate zum Beispiel oder wir haben jetzt die Möglichkeit, also wir können die Produktion von CDs feiner machen, nicht das führt zur DVD. Und seitdem ist dann MPEG 2 der Videostandard für DVDs oder Super Video CDs, für digitales Fernsehen auch, auch Satellitenfernsehen, also nicht also DVB Satellite, Cable oder Terrestrial. Seit 94 Standard, insofern ist, deswegen wird ja jetzt zurzeit die DVD auch immer so schlecht gemacht, ist ja 16 Jahre alt das Verfahren und immer heißt, ja, Sie müssen auf Blu-ray umsteigen oder zumindest HD und dieses DVD-Bild, das ist auch total waschig und man sieht ja gar nichts, das können Sie dann immer, also finde ich immer nett im Fernsehen, also nicht HD-Fernsehen zeigt man das Bessere und das Schlechte dagegen, also man muss das Schlechte richtig schlecht machen, weil es ja in den normalen Fernsehen also nicht besser, also ich verstehe das nie, wie sie das hinkriegen, auf meinem Fernseher mir den Unterschied zwischen DVD und HD zu zeigen. Aber gut, sie schaffen das, indem sie halt das entsprechend gemein machen. Also es hängt so ein bisschen bei MPEG 2 davon ab, wie viel sich bewegt. Also das sehen sie, oder wie lang der Film ist. Sie haben ja nur einen begrenzten Platz auf so einer DVD und wenn der Film sehr lange dauert und viele bewegte Szenen drin sind, dann muss die Kompression natürlich größer werden und dann sieht man die Artefakte schneller. Klar ist aber, was 16 Jahre alt ist, da hat sich viel getan in der Zwischenzeit, zum Beispiel MPEG 4. MPEG 4 ist Multimedia-Standard, war die Idee für das World Wide Web. Das kam so in den Ende der 90er auf, als man dachte, ja, sowieso wird Fernsehen sowieso demnächst nur noch übers Web und Videokonferenzen und Video on Demand und so. Und hat sich hingesetzt und überlegt, was kann man noch besser machen, sowohl auf Codex-Seite als dann auch Zusatzinformationen zu den Medien dazugeben. Das ist MPEG 4, HDTV basiert drauf oder DivX oder XVid und so. Ich komme noch drauf zu sprechen im Detail. Und MPEG 7, also jetzt hat man MPEG 3 übersprungen und die haben sich dann gesagt, okay, jetzt müssen wir, also wir können jetzt nicht mit MPEG 5 weitermachen. Also mir hat mal einer den Algorithmus gesagt, der ist phänomenal, wie man 1, 2, 4 dann auf 7 kommt. Und es ist nicht einfach nur die Summe der vorhergehenden. Da passt es noch, denn nach 7 kommt dann in diesem Algorithmus logisch die 21. Und das nächste ist wahrscheinlich gleich die 45 oder so. Also es gibt zwischen 7 und 21 nichts. Und zwischen 4 und 7 gibt es auch nichts, was man verpasst hat. Aber also, sie haben sich halt irgend so eine Fibonacci-ähnliche Folge ausgedacht. Das ist irgendwas zum Quadrat, Minus, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall käme dann MPEG 7, das seit 2001 Standard ist, aber so richtig nicht implementiert ist, weil es auch keine neuen Codecs mitbringt, sondern nur so Content Description Interface für Audio, Video, Fotos, Graphics, 3D Models, Szenarien, Metadaten. Insbesondere so die Auffindbarkeit von Medieninhalten in längeren Videostreams vereinfachen soll. Aber da hat jeder sein eigenes Süppchen, der sagt, ja, aber unser Media Player ist viel besser als MPEG 7 und ihr macht das bitte bei uns. Und wenn man es offen macht, dann könnte man es auf einem anderen Player abspielen. Und da es keinen besseren Codec gibt, hat man das nie implementiert. Und MPEG 21 ist eigentlich nur so eine Idee. Ich weiß gar nicht, ob es standardisiert ist. Da käme zusätzlich noch ein Abrechnungsverfahren, so für jede Sekunde, die Sie gucken, zahlen Sie 0,01 Cent oder so. Und eine Verwaltung zur Kontrolle von Urheberrechten, DRM. Aber auch da gibt es viele Versuche, die ja auch irgendwie zum größten Teil gescheitert sind oder gerade scheitern, sodass MPEG 21 auch da technisch nichts Neues gebracht hat, sondern gedacht, wir in der Medienorganisation und Verwaltung fügen wir was hinzu, aber da macht irgendwie niemand mit. So, das ist also der kurze Überflug über die MPEG-Familie. Und wenn Sie die, sagen wir mal MPEG 1 und bis, eigentlich müssen Sie nur MPEG 1 kennen. Wenn Sie MPEG 1 verstehen, ist der Rest, also aus so einer Technik, aus einer Kompressionssicht, eher so ein, also ein besser rumformulieren von Parametern. Sie müssen die Parameter kennen, mit denen man Video in MPEG 1 komprimiert, und dann verstehen Sie auch so im Groben, wie die anderen Verfahren funktionieren, weil die einfach cleverere Parameter einstellen. Oder Parameter überhaupt, oder erstmal Einstellungen parametrisieren, also sowas wie die Bildgröße. MPEG 1 ist nur für eine Bildgröße, also das Source-Input-Format, also 352 x 240 Pixel, NTSC, dafür war es gemacht. So, und das ist zu wenig für internationale Standards. Also geht man hin, das MPEG 2 sagt schon, ja, ihr könnt euch die Bildgröße irgendwie variabel einstellen. Und schwupps hat man schon also eine richtige Neuerung. Also Standard für Video-Audio-Kodierung, digitaler Speichermedien mit Übertragungsraten bis circa 1,5 Megabit pro Sekunde, also so CD-Größe. Ich glaube, es ist 1,15 Megabit pro Sekunde. Offiziell 91 Entwurf, 92 beschlossen. Ursprünglich für CD-ROMs gedacht. Nicht, dass da Video drauf kommt. Später auch Video-CDs, CD-Interactive und Spielekonsolen in den 90ern. Sonderfall ist die Audiokompression im Layer 3, also im Audio-Layer 3, auch bekannt als MP3. Der Audioteil der MPEG 1-Kodierung wird unter anderem bei der Digital Compact Kassette DCC, der Sony Minidisc, die haben dann ihr eigenes, später bei, am Anfang Sony Minidisc, und Audio on Demand zum Beispiel im Internet eingesetzt. Also MP3 ist, na, heute kann man sagen, auch in den MP3-Playern, also das ist immer noch sehr weit verbreitet, auch wenn es technisch so wie JPEG längst veraltet ist. Es gibt viel bessere, die sind schneller, billiger, also weniger rechenintensiv. Obwohl, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gleich rechenintensiv, aber haben ein besseres Ergebnis. Aber MP3 hat sich jetzt einfach so festgebrannt, dass es, naja, es ist so in Geräten drin. Also es gibt Geräte, die spielen einfach nativ MP3 ab, aber eben dann nicht Ogg Vorbis oder andere Verfahren, sodass sie dann halt sagen, nehmen wir das Kleinste, das jeder kann, ist MP3, und das kann man dann eben auch weitergeben. So, ein MPEG 1, wie gesagt, zielt auf das sogenannte Source-Input-Format, also SIF heißt einfach nur 352 x 240 Pixel mit 1,5 Megabit per Second oder entsprechend PAL oder SECAM. SECAM ist dieses französische Fernsehformat. Also ungefähr auf VHS-Qualität, das, was auf den analogen VHS-Kassetten drauf war. MPEG 1 kann 4 bis 5 Megabit pro Sekunde, mit 4 bis 5 Megabit pro Sekunde kodiert werden, aber das Ziel sind hohe Kompressionsraten mit relativ hoher Qualität. MPEG 1 kann zur Videoübertragung über Netze wie ADSL oder T1 verwendet werden und damit Video on Demand. Und das war ja in den 90ern, als da klar wurde, dass Internet kommt, das war ja dann das Erste, dass man sich gedacht hat, okay, wie können wir endlich Fernsehen zu Geld machen, also individueller. In manchen Ländern klappt das, in Deutschland klappt es gar nicht oder nicht richtig gut. Also immer Bezahlfernsehen ist immer so eine Nische oder also wird immer von einer Insolvenz in die nächste geschoben. Und da war halt die Frage, die Leute jetzt im Internet, da können wir es ihnen endlich verkaufen. Also Video on Demand wäre sowas und hat ja nur Vorteile. Videokios oder firmeneigene Präsentations- und Trainingsnetze realisieren. Die zumeist geringe Datenrate von MPEG 1 Videos ermöglicht jedoch nicht die Kodierung und Übertragung von digitalem Video in Studioqualität. Die haben sich nämlich gesagt, also mit MPEG 1 können wir nicht arbeiten, wir brauchen andere Codecs, um, sagen wir mal, von einer Redaktion in die nächste die Dateien zu verschieben. Also es war wirklich klar auf den Consumer-Markt ausgerichtet. Es ist wie JPEG ein generischer Standard, also nur das Dekompressionsschema ist standardisiert. Wie Sie dann Ihre MPEG-1-Datei erzeugen, ist Ihnen überlassen. Das ist ja bei MP3 genauso, das als Teil von MPEG-1 ist, bei JPEG ist es so. Also diese ganzen XPEG-Dinger funktionieren als generische Standards, indem man eben nur sagt, wie müsste so eine wohlgeformte MPEG-1-Datei aussehen. So, es definiert ein hybrides Kodierschema auf Basis der diskreten Cosinus-Transformation, also es ist eigentlich JPEG, mit Bewegungskompensation. Und jetzt nochmal als Wiederholung, MPEG versus Motion JPEG. Motion JPEG betreibt nur Standbildkompression, während MPEG mittels Differenzbildkodierung die Ähnlichkeiten zwischen Bildern einer Bewegtbildsequenz ausnutzt. Also Bewegungskompensation ist so eine Form von cleverer Differenzbildkodierung. Dies erfolgt mit Hilfe der Beschreibung bewegter Objekte durch Vektoren, der Bildung und Inspektion von Makroblöcken von Differenzbildern zwischen Blöcken. Das heißt, sie unterteilen jedes Bild in Makroblöcke, das sind so 16x16 große Blöcke, im Gegensatz zu JPEG 8x8 große Blöcke, und schauen bei jedem Block an, wo hat er sich im nächsten Frame oder im übernächsten oder im vorherigen, wie hat er sich da verschoben. Und daraus werden dann diese Motion-JPEGs erzeugt, Motion-Vektoren erzeugt, so rum, also Bewegungsvektoren erzeugt, ist das eine. Und für jeden Makroblock haben sie wieder ihre diskrete Kosinustransformation mit der Quantisierungsmatrix, der Lauflänge, also Run-Length-Encoding und einer Huffman-Kodierung. Und das zusammen macht MPEG aus, im Gegensatz zu Motion-JPEG, die eigentlich nur den linken Strang nehmen und sagen, wir machen halt ein JPEG-Algorithmus, also DCT, Quantisierung und Lauflänge und Huffman. Sie erinnern sich aber noch, was das, also die, die da waren, werden sich vielleicht erinnern. Ansonsten ist es ja auch noch hier als Podcast zur Verfügung. So, also MPEG selber als Standard hat mehrere Teile und synchronisiert den Datenstrom aus Audio-Videodaten. Was Sie immer haben, Sie haben von Ihrem digitalen Speichermedium dann den mediumspezifischen Decoder, also ob es jetzt eine CD ist oder der Computer, was auch immer, da gibt es also für jedes, haben Sie einen speziellen Decoder und Sie kriegen erstmal wieder so eine Bitstring, also einen Datenstrom. Der wird erstmal festgelegt in so einem ISO L111-72. Auf dem System wird dieser Bitstream, das ist aber egal, ob Sie MPEG 1 nehmen, egal, immer, Sie kriegen immer erstmal einen Datenstrom. Das ist bei CDs schon so, das ist immer halt im Digitalen, dass Sie erstmal einen Schwall an Bits bekommen, die müssen Sie richtig zerteilen. Sie müssen wissen, was was ist. Also wird es erstmal eingestellt in Audio und ein Videosignal und Clocks, also dass Sie Audio und Video auch irgendwie synchron halten können, dass Sie wissen, was wo. Also Sie müssen immer damit rechnen, dass es mal einen Aussetzer gibt und Sie müssen dann wieder reinkommen. Also brauchen Sie auch Synchronsignale bei Ton, Bild, bei audiovisuellen Medien. Also brauchen Sie Clock Control und der Audio-Stream, der geht in den Audio-Decoder, der Video-Stream in den Video-Decoder. Das Ganze wird halt synchronisiert und dann haben Sie Decoded Audio und Decoded Video. Und wie gesagt, heute die Vorlesung Decoded Video ist unten und nächste Woche Decoded Audio, die aber eigentlich zusammengehören. So, das kennen Sie schon. Also YCBCR oder LAB oder YUV, je nachdem, ob es digital analog ist, im Computer. Und also es gibt dezente Unterschiede, aber die lassen wir mal weg. Also wie schon gesagt, Sie teilen Ihr RGB-Bild ein in einen YCBCR-Kanal nach obriger Matrize, da ist sie sogar nochmal. Das heißt, für den Helligkeitskanal brauchen Sie viel Grünanteil, relativ wenig Rot und Blau, weswegen Grün auch immer so, also es werden mehr Gründaten übertragen als, oder bei der Aufnahme gibt es mehr Gründaten als Rot- und Blaudaten. Und dann haben Sie die beiden anderen, den Sinn haben Sie ja eben schon gesehen, also die, in den beiden anderen, in den Farbkanälen sind weniger Informationen als im Helligkeitskanal. So, und dann dieses Chroma Subsampling, hier ist mal ein anderes Bild als letzte Woche. Also Sie haben diese Umsetzung von RGB in YCRCB, das heißt, Sie haben einen Helligkeitskanal und dann also Luminanzinformationen und Chrominanzinformationen und im 420 zum Beispiel haben Sie für vier Luminanzinformationen nur eine Chrominanzinformation. Also Sie sparen schon eine Menge ein, indem Sie Farbinformationen wegschmeißen. Es gibt dann verschiedene, also da verweise ich auch auf die letzte Woche, verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Farben wegschmeißen oder wie viele Sie wegschmeißen, aber Sie haben eine Kompression schon mal von 1 zu 2 problemlos möglich, indem Sie einfach sagen, das menschliche Auge löst Farbe so schlecht auf, dass also viel besser Helligkeit als Farbe, sodass wir ihm halt die Farbe nur begrenzt mitgeben. So, und dann haben wir noch andere, bevor wir überhaupt komprimieren, bislang ist ja noch nicht so viel passiert. Also wir haben die Reduktion auf Subsampling, also die Farbreduktion. Und dann haben wir noch eine Halbierung der Auflösung. Wir gingen ja von dem PAL aus, von dem PAL-Signal 720x576 auf das CIF-Format erstmal, 320x288. Also wir halbieren es beidseitig, schon wieder eine Leistung, also ein Viertel weniger. Und dann nochmal vom CIF auf das SIF-Format, in dem, also SIF ist einfach nur, wir nehmen die Randpixel auch noch weg. Das sind so Kleinigkeiten. Das SIF ist Source Input Format, Common Intermediate Format. Das sind so technische Dinge, die wiederum aus der Fernsehübertragungstechnik kommen. Aber bevor wir losgehen in MPEG 1, haben wir das ganze Bild schon verkleinert und Farbe weggeworfen. Und da kann man natürlich dann auch gigantische, ich habe später noch eine Rechnung dazu, aber da kann man natürlich gigantische Kompressionserfolge feiern, indem man einfach das Signal schlechter macht. Später wird es dann wieder aufgeblasen auf die Fernsehgröße und dadurch wird es dann unschärfer, weil wir jeden Pixel viermal so groß machen müssen. Das sind dann die Erfolge. So, und dann gibt es eben in MPEG 1 diese, also hier sehen Sie erstmal die Makroblöcke in 16x16er Makroblöcke, werden jetzt in 6x8x8 Makroblöcke gewandelt, 4 Blöcke Luminanz, 1 Block Chrominanz CR, 1 Block Chrominanz CB. Das ist eben das Subsampling. Das ist genau das, was wir vorher hatten. Im JPEG hatten wir 8x8 Blöcke, hier haben wir 16x16 Blöcke. Aber im Grunde genommen ist das Verfahren das gleiche. Wir schmeißen insgesamt 6 Chrominanzkanäle weg. Oder Chrominanzblöcke schmeißen wir weg. So, und dann zerlegen wir das Ausgangsbild in 64er Blöcke im 8x8 Raster und Darstellung des Bildes mit, also dieses im Prinzip wieder für jeden Kanal, muss man sagen, Darstellung des Bildes mit 64 diskreten Kosinustransformationen, Basisbildern. Und wenn Sie letzte Woche nicht da waren, dann empfehle ich Ihnen dringlich, sich das nochmal anzuschauen. Da habe ich es ausführlich erklärt, da hudel ich jetzt nochmal drüber weg. Also vielleicht mit anderen Bildern nur, um für die, die da waren, einfach mal einen anderen Blick zu riskieren. Wer nicht da war, wie gesagt, ist es dann jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Also mit der diskreten Kosinustransformation bewerten Sie jeden Block, 8x8 Block, mit der Ähnlichkeit mit bestimmten Basisfunktionen. Also von, und da muss man erstmal wissen, dass man halt Frequenzen sowohl ein- als auch zweidimensional darstellen kann und durch geeignete Überlagerung von solchen zweidimensionalen Frequenzbildern man den ursprünglichen Block wieder vollständig herstellen kann. Hier sehen Sie mal eine eindimensionale diskrete Kosinustransformation. Also hier kann man den Kosinus noch erkennen. Oben ist sozusagen der konstante Mittelwert. Dann haben Sie dann einen Kosinus mit einer Schwingung, dann haben Sie einen Kosinus mit anderthalb, mit zwei, zweieinhalb und so weiter. Die bilden, und das ist das Nette daran, eben eine Basis. Eine Basis für so eine diskrete 8 Pixel breite oder 8 Werte breite Funktion. Und das funktioniert auch im Zweidimensionalen, wo Sie eben von oben, der Blick von oben, Sie erinnern sich an die Rampen, also 1 ist weiß, minus 1 ist schwarz, haben Sie auf der oberen Zeile halt die Kosinus-Schwingung in eine Richtung, auf der ersten Spalte die horizontale Schwingung und alles in der Mitte sind dann Multiplikationen miteinander. So haben Sie von oben links bis unten rechts die tiefen Frequenzen, also wo sich wenig ändert in der Kosinusfunktion, und nach unten rechts sind die hohen Bildfrequenzen im Zweidimensionalen. Sie haben 64 Basisbilder für ein 64-dimensionales Bild. Nicht? Wir hatten auch andere Basisfunktionen gesehen, wo einfach nur jeder Pixel gesetzt ist. Und wenn Sie die geeignet gewichten und übereinander legen, dann können Sie Ihr 8x8 Pixel großen Block exakt herstellen, also exakt aus Übereinanderlegung dieser Basisvektoren. Aber der Vorteil ist hier, das Auge löst den unteren rechten Bereich, das ist ja hier groß aufgelöst, das löst es schlecht auf, also macht eigentlich mehr so ein Graubild draus, so ein Mittelwert. Und die können wir, wenn wir komprimieren, problemlos weglassen. So, und das ist, also das ist eigentlich das JPEG-Verfahren. Und dann jenseits, und das ist eigentlich auch, das wäre auch das Verfahren von Motion JPEG. Und danach halt wieder Zickzack-Kodierung, Lauflängen-Kodierung, Huffman-Kodierung. Und dann haben Sie ein Bild mit JPEG komprimiert. So, und jetzt jenseits von Motion JPEG wäre dann die Differenzkodierung. Und das sehen Sie hier. Sie sehen schon wieder keine Differenz, ist ja allerliebst. Oder sehen Sie irgendwas? Nein, gar nichts. Also man sieht was, weil die Herren zumindest die Hände bewegen. Oder der linke Herr bewegt die Hand oder ein bisschen das Gesicht. Wie gesagt, Sie finden es dann im PDF doch deutlich besser. Ich müsste hier jetzt dunkel machen. Also Differenzkodierung, und Differenzkodierung heißt nicht, dass wir das reine Differenzbild mitliefern, sondern wir machen es geschickter. Jenseits der Differenzkodierung liegt nämlich die Bewegungskompensation. Also was machen wir hier? Wir schauen Filmbild 1, da steht der Laster unten links, Filmbild 2 hat er sich nach oben rechts bewegt. Der Laster selber hat sich aber nicht verformt. Und wir gucken, oder minimal hat er sich verformt, sagen wir es so. Wir gucken also jeden Makroblock, ob wir den von Filmbild 1 in Filmbild 2 wiederfinden. Und durch Verschiebung um den Vektor XY erzeugter Makroblock, haben wir das Differenzbild des Makroblocks, was wir dann übertragen. Also das können wir dann auch noch übertragen, das Differenzbild des Makroblocks, das ist eher minimal oder bei leichter Deformation, also ist es noch zu übersehen. Und wir können die Verschiebung sehen. Also wir machen beides, wir übertragen den Verschiebevektor und das Differenzbild. Das hat folgenden Vorteil. Wenn wir also eine reine Verschiebung haben, können wir mit den Verschiebevektoren das Bild komplett wiederherstellen. Wenn es sich ein bisschen ändert, können wir noch dieses Differenzbild auch noch übertragen. Wenn wir aber, sagen wir mal, auf die Differenz verzichten, nur die Verschiebung nehmen, dann können wir das Bild, sieht es so aus, als hätte sich nichts bewegt, aber es ist immer noch besser, als das gesamte Bild zu übertragen. Also es ist so eine raffinierte Kombination von beidem. Sie übertragen die Verschiebevektor und dann noch eben als sozusagen die Änderung, die sich bei der Verschiebung ergeben hat. Das wäre dieser Deformationsanteil. Und daraus können Sie dann das Bild im besten Fall wiederherstellen, beziehungsweise Sie können sagen, wie viel von der Differenz Sie übertragen wollen. Wie kann man jetzt aber rausfinden, ob sich so ein Block bewegt hat? Da sucht man auch nicht im ganzen Bild, das wäre sehr mühsam. Sie müssen ja wirklich dann sozusagen pixelweise abfragen, ob Sie dieses Muster nochmal wiederfinden. Was Sie machen, Sie suchen in einem Umfeld von 48 mal 48 Pixel. Also 16 nach links und 16 nach rechts, nach oben und nach unten. Schauen Sie, ob dieser Makroblock in dem Nachbarbild ungefähr nochmal da ist. Also ungefähr heißt, wenn er sich ein bisschen geändert hat, haben wir ein Differenzbild. Da suchen Sie nach Ähnlichkeiten. Das heißt, Sie haben schon mal 2304 Möglichkeiten, einen Block auszuwerten. Und an jeder Position haben Sie 256 Luminanz und 128 Chrominanzwerte zu vergleichen. Das macht es sehr mühsam, weil Sie ja in jedem Frame unterteilen Sie erstmal in diese 16x16 Blöcke und suchen für jeden Block zu dem Nachbarframe, ob Sie den wiederfinden in seinem Suchbereich. Deswegen ist MPEG-Kompression auch so lange. Das wird immer schneller. Inzwischen kann man es, also ich glaube, MPEG 1 geht in Echtzeit auf Computern, aber lange Zeit war das so ein Ding, da müssen Sie halt die Nacht rechnen, um Ihre 1,5 Stunden Video zu komprimieren. Und das liegt einfach an solchen Dingen, dass Sie keine Möglichkeit haben, durch bloßes Hinschauen zu sagen, ja, der Block, der ist da oben, sondern Sie müssen einfach das schrittweise durchgehen und schauen, ob Sie ihn wiederfinden. Hat dann aber den Vorteil, dass Sie sowas wie diese 2 hier, die hier verschoben wird, als Blockverschiebung einfach nur sagen können, okay, das war dieser Pfeil, also das war sozusagen, das ist um 2 Werte nach rechts und um einen Wert nach oben gerutscht und den Vektor geben Sie an, als Differenz hat sich hier nichts ergeben. Und im Gegensatz zu den 256 Pixeln, die Sie ja in diesem 16x16er Block haben, übertragen Sie jetzt nur noch einen Vektor. Das ist jetzt also, naja, es ist halt etwas blöd, weil so das linke Bild wird man nie sehen, aber faktisch sieht es so aus, nicht? Im vorherigen Bild werden Blöcke mit bester Korrelation gesucht und daraus das neue Bild. Da steckt unter Angabe der Vektoren. Also ich meine, selten hat man so ein Puzzle, aber im Grunde genommen suchen Sie eine Korrelation, also das können Sie ausrechnen, indem Sie die Differenz der Blöcke nehmen und dann suchen Sie den Block mit der Summe der Fehlerquadrate, der möglichst gering ist, und dann haben Sie so Bilder, die sich halt am, oder Blöcke, die sich am ähnlichsten sehen, und daraus baut man dann das neue Bild zusammen. So, und das ist Bewegungskompensation und die Blöcke werden noch mit Differenzkodierung übertragen, und damit haben Sie die Eigenschaften von Filmen, naja, so gut wie möglich ausgenutzt, dass Sie nämlich, also die Eigenschaften des Auges, dass Sie hohe Frequenzen schlecht auflösen, die Eigenschaften des Bildes, dass sich benachbarte Bilder wenig unterscheiden und selbst bei Kameraschwenks über eine statische, also bei langsamen Kameraschwenks muss man sagen, die halt, wo dann jeder Makroblock in seinem Suchraster drin bleibt im nächsten Frame bei diesen 25 pro Sekunde, dass Sie also eigentlich eine in der Regel statische Oberfläche abfilmen. Und nur ab und an, gibt es ja Szenen, nicht? Cut, neue Szene, bricht das natürlich völlig zusammen. Und auch Differenzkodierung ist ja, hatte ich ja schon erwähnt, ist halt kritisch, weil es zu Fehlern kommen kann. Insofern überträgt man nicht einmal den Startbild und dann nur noch Differenzen, sondern man sagt, okay, pro Sekunde kriegt ihr 2 komplette Bilder, eigentlich JPEG-Bilder, und danach berechnete. Also das Ganze fasst man zusammen zu einer sogenannten Group of Pictures. Das ist so ein wichtiger Begriff in der Videokompression. Etwa jedes 12. Bild, also praktisch 2-mal pro Sekunde, enthält in sich die komplette Bildinformation. Das ist ein sogenannter Intraframe, auch iFrame genannt. Und das läuft nach JPEG, ganz klassisch. Ein iFrame bildet die Grundlage für die folgenden 11 Bilder, die nur noch die Unterschiede zum vorherigen Bild oder zum iFrame abspeichern. Unterschiede in Bewegung oder in Deformation. Bilder, die nur die Unterschiede zu vorherigen Bildern abspeichern, heißen Predictive Frames oder P-Frames. Die schauen sich also nur an, was hat sich nach hinten geändert. Aber es gibt auch Bilder, die von vorherigen und zukünftigen Bildern abhängen. Die heißen Bidirectional oder B-Frames. Es kann ja sein, dass kurz vor dem neuen I-Frame der Szenenwechsel stattfindet. Und dann müsste man unglaublich viele Differenzen zum vorherigen Bild berechnen, weil im Prinzip sich alles geändert hat. Aber der guckt, also neuere Algorithmen, das macht MPEG 1 eigentlich noch nicht. Das war vorgesehen, aber das ist doch sehr mühsam, wenn man nach hinten und nach vorne gucken muss. Gibt es aber durchaus die Möglichkeit, wir gucken einfach mal bis zum nächsten I-Frame und schauen, ob da, also der da vorgesehen ist, ob da vielleicht die Bildinformationen schon drin sind. Und dann müssen wir auch nur Bewegungsvektoren angeben, die aber in die Zukunft weisen. Das ist ganz clever, da spart man eine Menge, weil man ja nicht, also die, man kann es ja nicht so eintakten, dass immer nur zu einem I-Frame ein Szenenwechsel stattfindet. Und per Differenzbilder eine neue Szene zu beschreiben, ist also kein Gewinn. So, und das sind die sogenannten Bidirectional Frames. Der Zyklus zwischen I-Frames mit den dazugehörigen P- und B-Frames bildet eine sogenannte Group of Pictures oder kurz GOP. Und das funktioniert, nach dem genannten Verfahren. So, und I-Frames, wie gesagt, hier nochmal, Intraframe-Coding wie JPEG, Farbraumtransformation, Chroma-Subsampling, diskrete Kosinus-Transformation, Quantisierung, also Division der Gewichtungsmatrix, Run-Length-Encoding, also Zickzack-Kodierung in unserem Fall, Entropie-Kodierung, also Huffman-Kodierung. Alle Stichworte aus der letzten Vorlesung. Dann kriegen Sie, Sie müssen übertragen, die Gewichtungstabelle, die Quantisierungstabelle und die Kodierungstabelle. Die Quantisierungstabelle, das ist nach der Quantisierung, das heißt die Gewichtung der Basisfunktion der DCT. Und Sie kriegen hinterher die Kodierungstabelle der Huffman. Sie wissen ja, also Sie erinnern sich, dass die Huffman-Kodierung ja je nach zu kodierendem Inhalt ihre eigenen Tabellen erstellt. So, und damit wird übertragen. Und bei der Dekodierung läuft es genau umgekehrt. Erstmal dekodieren Sie mit der Kodierungstabelle, dann dekodieren Sie die Lauflängenkodierung, also erstellen wir Ihre Matrix. Sie dequantisieren das, Sie multiplizieren das also, machen die inverse diskrete Kosinustransformation, indem Sie die Basis Funktionen übereinanderlegen und daraus das Bild berechnen, interpolieren 8x8 auf der Helligkeitsauflösung, erzeugen aus dem YCRCB oder hier YUV das RGB-Signal und haben das Bild. Das muss man nur für das Interframe machen. Und dann gibt es eben diese Predictive Frames, die haben einen Bewegungsvektor pro Makroblock, kann man sagen, indem man sagt, das hat sich im Vergleich zum vorherigen Frame um so und so viele Pixel nach oben und unten verschoben. Das sind die Predictive Frames mit Referenz zu einem vorherigen Bild, also entweder ein I-Frame oder dem vorherigen P-Frame. Das ist also unabhängig, also man kann, das ist egal, ob der vorherige P oder ein I-Frame war. Und ein Bidirectional Frame haben ein oder zwei Bewegungsvektoren pro Makroblock, indem man sagt, das kommt zum Teil aus dem vorherigen und zum Teil aus dem zukünftigen Frame. Aber die sind relativ kompliziert. Also B-Frames zu berechnen ist nicht kompliziert, aber es ist noch rechenaufwendiger, sodass B-Frames in späteren Algorithmen erst reinkommen. Und Sie erinnern sich, manche Codecs haben es immer noch nicht implementiert. Das heißt, Sie können ein H264 haben, aber ohne B-Frames oder ein H264 mit B-Frames. Und manchmal kriegt man es hin, manchmal kriegt man es nicht hin. So, und dann haben Sie noch also hier diese Group of Pictures. Allerdings müssen Sie die umsortieren, also das ist halt, also hier sehen Sie mal die Verweise nicht, also das P-Frame beruft sich auf das I-Frame und also auf die vorherigen und die B-Frames berufen sich nach vorne und nach hinten, aber so können Sie sie ja nicht übertragen. Wie sollen Sie denn ein B-Frame ausrechnen, das sich auf zukünftige Bilder bezieht, die ja noch nicht übertragen wurden? Also müssen Sie das umsortieren. Die Bildfolge im Datenstrom ist anders. Sie haben zwar Ihre I-Frames, dann B-Frames und P-Frames, die sich nach vorne und hinten berufen, aber Sie müssen erstmal das P-Frame haben und dann die B-Frames übertragen, die sich auf das zukünftige berufen. Das müssen Sie dann also hinterher wieder umsortieren. Das macht diese B-Frame-Sache nochmal gemeiner. Wenn Sie etwas haben, was sich auf ein zukünftiges Frame beruft, müssen Sie das zukünftige erst übertragen, damit Sie das B-Frame rekonstruieren können. Was wiederum heißt, dass die Frames nicht in der richtigen Reihenfolge ankommen und Sie, sagen wir mal, eine Sekunde oder eine halbe Sekunde im Vorfeld speichern müssen, oder erst mal übertragen müssen, bevor Sie sie anzeigen können, damit das wieder rekonstruiert wird. Warum der ganze Aufwand? Weil die Datenrate doch ganz enorm ist. Also wenn Sie nur iFrames übertragen, also das wäre Motion JPEG, sehen Sie hier die Bitmenge pro Vollbild. Wenn Sie P-Frames übertragen, geht die Bitmenge runter und bei B-Frames geht es halt nochmal weiter runter. Das heißt, Sie können richtig was einsparen, wenn Sie Bidirectional Frames benutzen, auch wenn der Aufwand relativ groß ist. So, hier sehen Sie es nochmal im Original. Ist schon ziemlich schlecht durch diese ganzen Subsampling. Hier ist aber auch nochmal groß aufgezogen. Also Sie nehmen einen Bildausschnitt, der schon gelitten hat natürlich durch die Verkleinerung, die MPEG-1 vornimmt und durch die Chroma Subsampling Verfahren. Wenn Sie das mit 160 Kilobyte pro Sekunde übertragen, sehen Sie schon die ersten Blöcke und mit 45 Kilobyte pro Sekunde sehen Sie einfach die Blockartefakte werden größer. Dieses Überschwingen, was ich letzte Woche auch gesagt habe, wenn Sie die kleinen Frequenzen, also die hohen Frequenzen und damit die kleinen Strukturen rausschmeißen, dann übertragen Sie ja eigentlich nur noch sowas wie Mittelwerte, also so pro Block, und damit entstehen halt diese typischen Blockartefakte, die man bei Videoübertragungen im Fernsehen auch sieht, gerade so bei Live-Übertragungen oder bei Auslandskorrespondenten, also wo es irgendwie live im Satellit kommt, da fehlt dann schon mal so ein Block oder man konnte ihn nicht mehr richtig herstellen, dann ist der meistens schwarz, immer in der richtigen Größe. Oder kurz bevor das Bild abbricht, wird es dann halt auch grob pixelig. Das liegt halt daran, es sind zu wenig Bits da. Man muss auf die Mittelwerte zurückgreifen und das führt dann zu dieser Posterisierung beziehungsweise zu diesem Schachbrettmuster. So, MPEG-1 Audio, vielleicht noch ein Wort so als Vorbereitung für die nächste Woche. Sie nehmen hier das unkomprimierte Signal, das wir schon auf der CD gespeichert hatten, also dieses Pulscode-modulierte Audiosignal mit in der Regel 44,1 oder 48 Kilohertz. Das quantisieren Sie auch. Also es wird entsprechend mit einem psychoakustischen Modell ausgerechnet. Also das heißt, was können Sie eigentlich hören? Das ist das psychoakustische Modell, dass man sich da an. Das ist anders als bei Bildern, wo Sie wissen, was Sie sehen können. Ist es bei Audio, hängt es immer davon ab, was ertönt gerade. Wenn was Lautes ist, dann hören Sie das leise nicht. Das muss man aber erstmal rausfinden. Also geht das ganze Signal erstmal in so ein psychoakustisches Modell, wird dann quantisiert, in Frames gepackt und als Encoded Bitstream rausgeschickt. Also auf dieser Oberfläche bleibt es für heute und nächste Woche schauen wir dann in diesen Block rein. Also Fazit, MPEG-1 ist Standbildkompression plus Bewegungskompensation. Ich denke, das ist jetzt klar geworden. Und Standbild sind die Intraframes-Kodierung durch iFrames und die Bewegungskompensation durch Interframe-Kodierung durch P-Frames oder B-Frames. Und die Kompressionstechnik ist bei iFrames ungefähr 7 zu 1, also das, ich meine, Sie können auch 100 zu 1 haben, aber das, was bei JPEG gemacht wird mit vertretbaren Verlusten, mit iFrames und P-Frames ungefähr 20 zu 1 und bei IP und B-Frames ungefähr 50 zu 1, wenn Sie es also in voller Stärke einsetzen. Ich denke, dass es auf 50 zu 1 überzogen ist, also das ist immer so, Kompression ist natürlich möglich, weil Sie ja sehr viele Informationen vorher wegschmeißen. Ich will Ihnen das mal an einem kleinen Rechenbeispiel demonstrieren. Hiermit fing die Vorlesung an. Also wir wollen 231 zu 1 erreichen für eine Video-CD-ROM. Geht aber doch von vielen falschen Voraussetzungen aus, beziehungsweise Voraussetzungen, die MPEG-1 gar nicht erfüllt. Also nicht Rechentricks mit MPEG-1. Wir wollen 25 Video-Einzelbilder haben. Die Kompressionsrate wäre, wenn diese Einzelbilder mit 24-Bit-Farbe mit 768 mal 576 mal 24 Bit gespeichert werden, wäre die Kompressionsrate ungefähr 230,8. Jetzt ist aber so, dass wir schon mal, PAL nimmt gar nicht 768 mal 576, sondern nur 704 mal 480. Also das sind die Informationen, die oben und unten fehlen, indem man zum Beispiel einen Videotext unterbringen kann. Nicht? Also das sind diese Schwarzbilder, die gar nicht im Fernsehen angezeigt werden. Das ist nach dem Komitee irgendwie international 601 Auflösung mit realistischeren Werten. So, dann machen wir Chroma Subs. Also jetzt haben wir eine Kompressionsrate nur noch von 176,3, weil wir oben und oben unten links, rechts ein bisschen was abschneiden. Und dann machen wir Chroma Subsampling. Also wir schneiden. Wir teilen das auf in drei Kanäle. Helligkeit, Rot, Grün, Gelb, Blau Kanal. Einer hat seine vollen 8 Bit, die anderen haben aber eigentlich nur ein Viertel davon. Ja, nur ein Viertel, nicht? Also wir schneiden durch 422 schneiden wir was ab, indem wir die Hälfte nehmen. Also nicht 704, sondern nur noch 352 für den Rot-Grün und 352 für den Blau-Gelb. Wir übertragen einfach nur jedes zweite Mal die Farbinformation. Da sind wir schon bei 117 in der Kompressionsrate. Aber MPEG macht sogar 4:2:0. Das heißt, wir teilen eigentlich, habe ich ja eben gezeigt, nicht für 4 Helligkeitsinformationen kriegen wir nur eine Farbinformation. Das heißt, wir können faktisch auch nochmal durch 2 dividieren. Also dann haben wir immer noch einen vollen Helligkeitskanal von 704x408 Pixel mit 8 Bit. Und 2 Farbkanäle mit 352x240, was jeweils ein Viertel des Helligkeitskanals ist. So, jetzt sind wir plötzlich bei einer Kompressionsrate. Wir haben noch nichts komprimiert eigentlich. Also wir haben noch keine irgendwie Bewegungstransformation, Bewegungskompensation drauf, haben aber unsere Ursprungsrate von 230 schon auf 88 runter. So, und dann heißt es aber, wir nehmen ja gar nicht die 704x480, sondern wir nehmen ja eigentlich, das Gesamtbild soll ja eigentlich nur 352x240 sein, so ist ja MPEG. Also wir können nochmal durch 4 teilen, kostenlos praktisch, nach dem Whitebook, also in dem denn die Video-CD, um die es uns geht, die sagt, das Bild, Ausgangsbild ist nur 352x240. So, und dann ist das bei NTSC, haben wir 25 Bilder und bei, je nachdem, ob wir NTSC haben oder ob wir PAL nehmen, halten wir dann 30,4, ich wundere mich jetzt gerade. Ach so, da bei PAL ist es ein bisschen größer, nicht? Da ist die Vertikale ein bisschen größer. So, und jetzt kommen wir also auf Kompressionsanforderungen von 22,04 oder 26,45. Und jetzt kann die Kompression anfangen und das ist auch realistisch. Also das sind die Möglichkeiten von MPEG 1. Das ist eine Kompression von 25,34 Megabit auf 1,15 Megabit, also ungefähr 22:1. Und das ist so eine Kompression. Also nicht, wir haben jetzt von 230:1 auf 22:1 runtergerechnet, sodass die ursprüngliche Anforderung doch deutlich geschrumpft ist. Und 22:1 kann man auch also realistisch erreichen. JPEG macht ja schon das habe ich Ihnen ja auch gezeigt, nicht hier. Also die iFrames machen 7:1 mit P-Frames. Also ob das jetzt 20, also ich denke mal eher 10:1 ist da realistisch, weil hier dieses Chroma Subsampling wahrscheinlich nicht drinsteckt. Und mit P-Frames, da kommen sie dann dahin. Also da ist es dann realistisch und diese Ideen, das 230-fache der Informationen rauszurechnen, ist halt so ein Rechentrick, dass man das sagt, indem man sagt, ein Fernsehbild jetzt auf eine Video-CD, aber faktisch ist es nur ein Viertel eines Fernsehbilds mit dem Viertel der Farbinformationen und dann klappt es natürlich. So, das war 92, aber auch da wurden doch die Grenzen relativ schnell klar, eben insbesondere in der Formatauflösung, also dass es nicht nur für NTSC und PAL ist, sondern auch für andere Sachen geht, sodass man sehr schnell hinging und sagt, wir müssen MPEG 2 machen, ist Basisstandard für die Videodarstellung mit DVDs und für digitales Fernsehen, Digital Video Broadcast über Satellitenkabel oder terrestrischen Funk. Bis heute kann man sagen. Jetzt ändert sich das durch diese HD, also dass sie einfach andere Auflösungen nehmen. Startet 1990 die Standardisierung mit dem Ziel, einen Standard zur Codierung von TV-Bildern nach CCIR 601, also NTSC, PAL und SECAM, das sind die Fernsehformate international, mit Datenraten ungefähr 10 Megabit pro Sekunde zu schaffen. 1992 wurde der Anspruch erweitert und auf HDTV, erweitert, seit 1994 standardisiert. Aber HDTV inzwischen geht dann weg von MPEG 2 und also geht dann auch rüber zu MPEG 4. MPEG 2 ermöglicht die Übertragung von bis zu 30 digitalen Fernsehprogrammen auf nur einem Satellitenkanal. Das ist der große Vorteil, dass Sie einfach das Gleiche, also das ist kodiert einfach besser und Sie können mehr Informationen unterbringen, ist die klare Erweiterung von MPEG 1, die Rücksicht auf hardwaretechnische Neuerungen und Erfordernisse nimmt, aber vom Codec hat sich wenig geändert, also rein so diskrete Kosentransformationen, B-Frames, P-Frames, das ist alles das Gleiche, Sie haben nur so ein paar Parameter, die Sie ändern. Einsatzgebiete der MPEG-2-Kodierung sind Video im Consumer-Bereich, Home Cinema, Video on Demand, was irgendwann mal kommen mag, Hochqualität, also es gibt es ja schon, aber so richtig durchschlagend ist es noch nicht, hochqualitative und verlustfreie Übertragung von Video im Studio-Bereich, das war die Hoffnung, und die Verringerung der Kosten bei Satellitenübertragungen. MPEG-2 war auf die Verwendung spezieller Hardware zugeschnitten. So, ich gehe jetzt noch nicht mehr so ins Detail rein. Wir reden jetzt über so ein paar Anwendungen. Auch hier haben Sie diskrete Kosinustransformation, Lauflängenkodierung und so weiter. Das übliche Wahl, das sind also solche Dinge, Wahl der Group-of-Picture-Struktur, das sind diese technischen Voraussetzungen, die Sie haben. Sie können mehr Audio unterbringen, also bis Dolby 5-Kanal Surround-Klang anstatt nur Stereo wie in MPEG 3. Sie haben wählbare Auflösungen, also von diesen 352 mal 288 Bildpunkten bis zu HDTV mit 19, also 1920 mal 1080 Bildpunkten. Sie haben ein wählbares Subsampling. Sie können entscheiden, wie viel Farbinformation Sie wegschmeißen. Sie haben ein wählbares Seitenformat, ob 1 zu 1, 4 zu 3 oder 16 zu 9. Wahlweise auch noch interlaced. Hier sehen Sie mal so eine Liste mit Bildformaten. Einfach nur, also im Grunde genommen sind das alle Bildformate, über die man so stolpert, sind Vielfaches von anderen. Es gibt eben diese rote Linie, die gelbe, die grüne Linie, also in diesen Farben, aber ein XGA ist halt ähnlich wie PAL oder wie VGA oder QXGA, wie sie alle heißen. Das Bildformat ist eben 16 zu 9 oder 16 zu 10 oder 3 zu 2 oder 4 zu 3 oder 5 zu 4. Das sind die gängigen Bildformate und je nachdem, wie viele Pixel Sie dann in der Länge oder der Breite haben, also wenn Sie 1 kennen und wissen, es ist 16 zu 9, wenn Sie 1 kennen, kennen Sie halt wenn Sie die Breite kennen, kennen Sie auch die Höhe. So, dann haben Sie MPEG 2 wiederum als Bündel von Standards, in dem das, also Sie haben wieder den Datenstrom, müssen Sie beschreiben, wie wird der synchronisiert und multiplext, also dass Sie sowohl Video und Audio gleichzeitig übertragen. Sie können ja nicht sagen, ich übertrage jetzt das Bild, dann den Ton, sondern Sie müssen ja immer gleichzeitig das irgendwie ineinander schaffeln. Dann haben Sie einen Videocodec, einen Audiocodec, so ein paar Testsachen und so weiter, also Advanced. Hier haben Sie auch einen neuen Audiocodec, den Advanced Audiocodec in Stufe 7, Stufe 8 ist zurückgezogen, haben dann noch so ein paar Extensions for Real-Time Interface, also so einige andere Sachen, die alle in so einen Standard reingehören. Das ist jetzt, also das geht so aus der Vorlesung ein bisschen raus, weil wir uns ja mehr mit der Frage, wie kann man eigentlich Bewegtbilder komprimieren, das gehört aber irgendwie alles dazu. Wenn Sie Bewegtbilder komprimieren, müssen Sie sich um diese ganze Buchhaltung auch noch Sorgen machen. Auflösung bei DVD wird es gerne benutzt in verschiedenen NTSC, also Fernsehformate für Amerika, NTSC oder PAL für Europa. Farbauflösung ist einstellbar. Bei DVD ist die Farbauflösung aber 4 zu 2 zu 0, also eigentlich eben wie bei MPEG 1 auch. Bildformate können Sie einstellen 4 zu 3 oder 16 zu 9. Sie brauchen den entsprechenden Fernseher. Das Problem ist, Sie müssen halt immer, dann haben Sie links oder rechts oder oben und unten den schwarzen Rand, wenn Sie den falschen Fernseher nehmen. Sie können die Framerate einstellen, ob Sie 29,97 Frames pro Sekunde oder 25 nehmen. Die Bitrate können Sie einstellen, die Group-of-Picture-Struktur können Sie oder die ist hier vorgegeben, nicht? Das sind so Dinge, Sie können bestimmte Dinge einstellen, aber manche Parameter sind vorgegeben. Das heißt zum Beispiel, wie viele, also Sie haben 18 Frames pro Group-of-Picture für NTSC und 15 pro PAL. Also so eine Group of Picture ist immer 0,6 Sekunden lang. Das ist manchmal schlecht, weil man zu viel Informationen hat. Dann gibt es MPEG, das war MPEG 2. Dann gibt es MPEG 3 oder gab es mal, es war so eine Vorstellung, dass man für HDTV-Anwendungen bis 1920 mal 1080 mal 30 Hertz wollte man MPEG 3 machen. Also nicht MP3, das müssen Sie unterscheiden. MP3 ist der Audio-Layer von MPEG 1 und MPEG 3 wäre die logische Fortsetzung von MPEG 1, MPEG 2. Aber man stellte fest, dass das eigentlich MPEG 2 auch schon kann. Also man braucht gar kein eigenes Format für HDTV. Also hat man MPEG 3 zurückgezogen und HDTV ist Teil des MPEG 2-Standards, sodass eben jetzt eine Lücke klaffte und man dann fortging zu MPEG 4 und danach eben zu 7 und zu 21. Ursprünglich war das Ziel von MPEG 4, Systeme mit geringen Ressourcen und schmaler Bandbreite zu unterstützen, also über Telefon zu übertragen, über Mobiltelefon, solche Sachen, dass man, also was man heute ja zum Teil auch hat, dass man über den Mobilfunk Videoanwendungen hat. Da aber der H.263-Standard, das macht ja die ITU hat das auch gemacht, die sich immer gefragt hat, wie kann man Videokonferenzen standardisieren? Also wurde der Standard gleich übernommen in MPEG 4. So, MPEG 4 ist ein Standard für Multimedia-Anwendungen, fürs World Wide Web, digitale Kameras, HDTV etc. Gestartet 1994 und seit 1998 standardisiert. und geht, das war halt in den 90ern, war das jedem klar, dass das so kommen muss, die technische Konvergenz von Telekommunikation, Computer und Filmindustrie oder TV. Und dass das alles eins wird. Inzwischen, also es gibt immer noch die Vermutungen, aber inzwischen sind wir wieder ein bisschen davon weg, weil der Arbeitsplatz eines Computers gänzlich anders aussieht als das Home Cinema mit irgendwie Beamer. Und es gibt nur wenige Menschen, die gerne am Fernseher im Internet surfen oder die auf ihrem Computer im Arbeitszimmer irgendwie Fernsehen gucken. Das macht man, aber es sind gänzlich unterschiedliche Anwendungen. Auch Telefonieren über Computer oder über Fernsehen, das gibt's zwar, aber man macht's auch nicht. Und Bildtelefonie gibt's zwar in Skype, also da macht man schon mal im Wohnzimmer, aber im Grunde genommen sind es ganz andere Rezeptionsumgebungen, sodass die vielleicht schon deswegen nicht so, die sind nicht komplett kompatibel. Und ob man da einen Standard für alles braucht, ist nicht klar. Das war aber in den 90ern, als das Internet gerade so frisch bekannt war, war jedem klar, dass das natürlich alles eins wird und wir dann nur noch in so einem Multimedia-Zentrum zu Hause leben, was irgendwie ganz unscharf visioniert wurde und was sich nun wahrscheinlich doch anders ausdifferenziert. Aber damals stellte man sich eben diese Anforderungen mit der geringen Bandbreite, die durch so ein 56K-Modem oder die ISDN-Leitung zur Verfügung standen, den Medienbedarf zu stillen. Aufgabe war die Standardisierung von Algorithmen und Werkzeugen zur Codierung und flexiblen Repräsentation audiovisueller Daten für künftige Multimedia-Anwendungen. Weil ja auch Fernsehen plötzlich, es war ja auch klar, Fernsehen wird interaktiv und so, was alles irgendwie noch auf sich warten lässt. Das sind so ewige Versprechen. Eine angedachte Aufgabe war Videokonferenzen über ISDN und das wird inzwischen von H264 bedient. Also H264 kann das schaffen, aber ISDN hat niemand mehr oder nur noch wenige. Ich meine, man kann sagen, in anderen Ländern ist es nicht ganz so verbreitet, das DSL, da spielt das noch eine Rolle. Aber gut, das war so eine Vorstellung. Und wir wollten eine bessere Audiokompression als MPEG 1 oder MPEG 2. Also das ist ja im Großen und Ganzen dasselbe. Also MPEG 2 hat noch den Advanced Audio Codec, aber der wird häufig nicht genutzt. Und die Idee war auch eben Digital Rights Management, also die Vorstellung, dass sie die Medien nicht kaufen, also sie kaufen nicht die Medien, sondern das Recht, sie zu benutzen. So, das war so die Idee, dass man sagt, sie können das kaufen, aber sie dürfen es, so Video wäre so ein typisches Ding. Wenn sie Video on Demand haben, dann erwerben sie nicht die Datei, sondern das Recht, sie ein- oder zweimal innerhalb der nächsten 4 Tage abzuspielen. Und danach zerstört sie sich selber. Also danach liegt sie auf ihrer Festplatte rum, aber sie können sie nicht mehr abspielen, weil der Media Player weiß, dass sie sie schon mal abgespielt haben und dass sie das Recht gekauft haben, sie nur ein- oder zweimal zu schauen. Und das könnte man auch mit Musik machen, dass sie halt Musik nicht kaufen, sondern sowas wie leihen oder abonnieren. Das Problem ist aber immer, die Daten liegen auf ihrem Rechner, also muss man verhindern, dass sie dort auch abgespielt werden und das wäre DRM, eigentlich so eine kryptografische Hülle, da packen sie die Dateien rein und diese Hülle wird jeweils von dem Media Player ausgewertet und der kommuniziert kurz mit dem Server und fragt nach, ob sie die Rechte auch wirklich besitzen, die jetzt abzuspielen. Das hat sich aus verständlichen Gründen nicht oder kaum durchgesetzt oder nur sehr eingeschränkt. Also es gibt so Ansätze, also gerade Videos sind ja nicht so einfach kopierbar. Da erwerben Sie zwar einen Datenträger, aber Sie können diese Dateien weder kopieren oder wenn Sie sie kopieren, können Sie sie nicht abspielen. Und da gibt es ja, also der Kampf ist ja bekannt, da gibt es ja verschiedene Verfahren, wie man Ihnen das Leben schwer macht, die Dateien, die Sie haben, auch zu benutzen, beziehungsweise in anderen Kontexten zu benutzen, als von den Herstellern vorgesehen. Aber das dachte man eben, wäre eine gute Möglichkeit, digitale Medien zu behandeln wie Brötchen. Also Sie können sie kaufen oder weggeben, also Sie können sie verkaufen oder selber essen, aber beides geht halt nicht. Und digitale Medien hatte ich auch schon mal erwähnt, da geht beides und das wollte man einfach verhindern. So, das Ziel ist ein freier und robuster Zugang zu audiovisuellen Multimedia-Daten unter praxisnahen, das heißt fehlerhaften Netzbedingungen. Vielleicht nicht, dass das Netz zusammenbricht, aber dass die Übertragung doch deutlich stockt, es zu Aussetzern kommt und Sie trotzdem weiterschauen können. Hohe interaktive Funktionalität sollte ermöglicht werden. Über den Zugang zu konventionellem Playback von Audio- und Videosequenzen, Zugriff auf Inhalte audiovisueller Daten, also das heißt Product Placement. Wenn Sie in den Film klicken, dass Sie dann sofort auf die Webseite des Herstellers kommen und dort dann das Produkt kaufen können. Zur Präsentation ebenso wie zur Manipulation und Speicherung, dass Sie natürlich auch sagen, ich hätte gerne diesen Ausschnitt, der soll irgendwie abgespeichert werden. Die Codierung natürlicher und synthetischer Daten soll erleichtert werden. Stichwort wären hier so 3D-Welten, dass Sie vielleicht in einem 3D, in einer 3D-Umgebung. Das war ja auch klar, dass wir alle in den Cyberspace umziehen oder in die Virtual Reality. Und dort schauen wir dann unsere Filme mit so einer Datenbrille auf dem Sofa. Dort schauen wir die Filme und das muss alles irgendwie zusammenpassen, dass sie in diese 3D-Welt dann also einen Fernsehbildschirm sehen und auf den können sie dann ihre Filme gucken. Und das muss irgendwie zusammen übertragen werden und das sollte MPEG 4 auch noch machen. Unterstützt also die effiziente und flexible Codierung und Darstellung natürlicher Daten, ebenso wie die Codierung synthetischer Daten, also synthetisch errechnete Dateien, Daten aus so 3D-Modellen. Eine effiziente Kompression soll es sein, insbesondere sollen Bitraten unter 64 Kilobit pro Sekunde unterstützt werden. Das ist ja ISDN, eine ISDN-Leitung hat das ja maximal. Und wenn wir, davon ging man aus, jetzt noch über Jahre mit ISDN arbeiten, müssen wir Videokonferenzen, Film on Video on Demand, Radio, Fernsehen auch, also Internet-TV, das muss alles auf über ISDN passen. Zielraten für den MPEG 4 Videostandard sind zwischen 5 bis 64 Kilobit pro Sekunde für mobile oder Festnetztelefonie-Videoanwendungen und bis 2 Megabit pro Sekunde für TV und Film. Das wäre dann nicht über Telefon, aber vielleicht, wenn Sie zwei oder mehrere Kanäle zusammenschließen oder natürlich, wenn Sie Ihre DVDs haben. Video- und Audioübertragung bis ca. 176 x 144 Bildpunkte und eine Bildrate von 10 Hertz, zum Beispiel über ISDN, das passt da rein. Dann haben wir Advanced Audio Kompression, AAC, seit 2005 auch MPEG 4 Audio Lossless Coding, auch bekannt als MPEG 4 ALS. Also lossless heißt verlustfrei. Es wird komprimiert, aber Sie müssen sehen, Sie müssen es fehlerfrei wiederherstellen können. Da gibt es verschiedene Verfahren. Die besten sind es, glaube ich, so 1:2. Da können Sie irgendwie die Hälfte der Datenrate einsparen. Aber lossless heißt halt immer auch in der Regel hohe Datenübertragung. Und dieses Digital Rights Management als Intellectual Property Management and Protection. Da gibt es immer mal wieder neue Daten. Es gab auch mal User Server, das war auch so ein netter Begriff. Also einfach, also DRM halt. DRM ist so eine eigene Geschichte. So, dann haben wir MPEG 4. Wir haben eigentlich zwei Videostandards, Part 2 und Part 10, die beide noch recht verbreitet sind im MPEG 4. Part 2, auch eben ASP, Advanced Simple Profile, implementiert in DivX. DivX Smiley, weil das halt mal so ein Hacker aufgemacht hat, und XVIT. DivX ist ein MPEG 4 Part 2 kompatibler Videocodec. Und wenn Sie also hören, es ist in MPEG 4, wissen Sie nie, es ist MPEG 4 2 oder 10, aber MPEG 4 Videos sind in der Regel Part 2, solange es nicht anders benannt wird. Als DivX Smiley, also nicht so, ne, aus einem gecrackten MPEG-4-Projekt von Microsoft abgeleitet. Und dann DivX Networks entwickelt eine neue Version mit US-Patent. XVIT ist wiederum aus diesem DivX Smiley abgeleiteter Open-Source MPEG-4-Video-Codec, basierend auf Open-DivX-Quellcode, der aus der MPEG-4-Referenzimplementierung kommt. Also das sind wieder so Daten. Die Zahlen selber sind gar nicht so interessant. Wichtig ist, dass also DivX, was man relativ häufig noch kennt, sich aus diesem MPEG 4 Part 2 ableitet. Die Qualität ist videovariabel, typisch ähnlich Super VHS oder DVD. Auch Audio ist variabel. Hier sehen Sie dann mal so die verschiedenen Varianten für die verschiedenen Auflösungen. Also für Video-CD ist 342 x 240, Super Video-CD, DVD 720 x 480, DivX hat 640 x 480, Digital Video hat 720. Was Sie da an Videokompressionsverfahren haben, also auf der Video-CD MPEG 1, auf der DVD MPEG 2, DivX MPEG 4 und Digital Video ist DV. Welche Video-Bitrate Sie haben, die gehen dann entsprechend hoch. Was für Audiokompressionsverfahren eingesetzt werden, welche Audio-Bitraten Sie haben und wie viel Speicher Sie pro Minute brauchen. Eine Video-CD braucht halt 10 Megabyte pro Minute. Eine DVD 30 bis 70 Megabyte, ein DivX nur noch 1 bis 10 Megabyte, ist also wirklich eine Verbesserung gegenüber DVD und natürlich auch Video-CD. Und Digital Video braucht 216 Megabyte pro Minute. Das ist schon eine Menge, aber es ist ja auch eigentlich, also es ist nicht unkomprimiert, Digital Video, das sind diese Camcorder, nicht, die Sie aufnehmen mit auf diese kleinen Kassetten, das ist DV. Das ist nicht ganz unkomprimiert, weil die auch ein Chroma-Subsampling machen, aber es gibt da keine MPEG-Komprimierung da im Hintergrund. Das ist minimale Kompression, die dann dazu führt, dass Sie als Rohdaten entsprechend viele Megabyte pro pro Minute auch brauchen. Dann gibt es also neben diesem Teil 2 gibt es MPEG 4 Part 10, AVC genannt, auch bekannt als H.264, das ist eigentlich das Gleiche. Der Advanced Video Codec, der eben wie gesagt zurzeit eigentlich der Standard ist, was auch an YouTube und solchen Diensten liegen, die halt Flash-Video über H.264 abspeichern. Hier haben sie mal die Performance-Vergleichung für ein 90-minütiges DVD. Also was sie an Bandbreite brauchen, also Datenübertragungsrate für MPEG 2, also DVD ist dunkelblau, dann MPEG 4 ASP, also der MPEG 4 Teil 2. Also sie haben ja gesagt, es gab so 10 Teile, die irgendwie aus denen jeder MPEG-Standard da besteht, und MPEG 4 Teil 2 ist halt diese ASP. Und MPEG 4 Teil 4, H.264, das übertrifft also die normale DVD häufig so um den Faktor 1:3. Oder so knapp 1:3, sowohl in der im Speicherbedarf, Downloadzeit oder Bandbreite. Und das ist eben so, und bei gleicher Qualität, muss man sagen, also subjektiv gleicher Qualität. Wie schafft man das? Also MPEG 1 war ja eigentlich schon ziemlich clever mit der Bewegungskompensation. Und wir nutzen doch eigentlich die Eigenschaften von Film auch ideal aus. Also wir haben Bewegung, also viele andere Eigenschaften gibt es eigentlich gar nicht mehr. Insofern ist es auch kein wirklich anderer Algorithmus, sondern wir flexibilisieren die MPEG-Parameter, zum Beispiel die Blockgröße. MPEG 1 hat 16x16 Makroblöcke. Das ist manchmal schlecht. Manchmal reicht es, manchmal ist es aber besser, kleinere Blöcke zu haben. Der Fußball von weitem ist vielleicht gar nicht 16 Pixel groß, sondern nur 10. Also können wir in AVC die Blockgröße variabel gestalten. Wir können beliebige Blöcke haben. Jeden Block können wir einzeln behandeln als BP oder iFrame. Also nicht das gesamte Bild ist jetzt ein iFrame, sondern der einzelne Block kann einzeln behandelt werden. Sie können Bewegungskompensation auch sozusagen auf das Viertel eines Pixels ausrichten. Sie können nicht sagen, also entweder ganz oder gar nicht, sondern Sie können auch kleinere Abstände zum nächsten Bild kompensieren. Sie können bis zu 16 Bewegungsvektoren auch jenseits der Bildgrenzen haben, wo Sie davon ausgehen, das Bild, also sozusagen das Ding bewegt sich jetzt zur Hälfte raus, das Auto ist nur noch halb zu sehen. Dennoch, Sie wissen ja auch, es kommt von dem anderen, kommt es rein von dem vorherigen Frame, und können Bewegungsvektoren einfach viel besser verteilen. Oder Multibild, über mehrere Bilder eine Motion-Kompensation, nicht nur zum vorherigen, sondern auch 16 Frames zurück oder 16 Frames nach vorne. Also das sind solche Parameter, die Sie hier flexibilisieren und damit schaffen, also im Grunde genommen sind es die gleichen Verfahren wie vorher, nur alles irgendwie, also alles, was vorher feste Zahlen waren, sind jetzt variable Zahlen, und damit können Sie individueller auf den Film eingehen und die Qualität erhöhen und gleichzeitig die Speichergröße verringern. Denn das ist ja jeweils immer nur ein Vektor, aber da Sie ja 25 pro Sekunde und das Ganze noch, also Sie haben ja mehrere so Makroblöcke, das summiert sich sehr schnell doch relativ hoch auf. Und dann kommt sowas raus wie 1:3 im Vergleich zum bisherigen. So, hier sehen Sie SMPT VC1, das ist von der Society of Motion Picture and Television Engineers, ist, glaube ich, der Windows, also im Media-Codec steckt der drin. Der ist in den HD-DVDs, die es ja gar nicht mehr gibt. Also die sind ja aufgelöst durch Blu-ray-Disc, aber auf jeden Fall in den Nachfolgern, den sogenannten Nachfolgern der DVD, wo die Industrie hofft, dass es rechtzeitig klappt, bevor die Bandbreite des Internets so hoch ist, dass man die Filme einfach so kriegt, beziehungsweise das Video on Demand dann losgeht. Aber Blu-ray, wahrscheinlich schaffen sie sogar, diese Runde schaffen sie noch. Also, dass die Leute nochmal alle ihre Geräte wegschmeißen, neue kaufen, ihre gesamte Sammlung wegschmeißen, neue kaufen, die noch besser zugenagelt ist als die vorherige. Aber lange wird das, glaube ich, nicht mehr laufen mit den trägergebundenen Medien. Aber wir werden sehen. Das ist so ein Spiel der Industrie gegen den Consumer, in der Hoffnung, dass der das doch regelmäßig mal bitte sein ganzes Wohnzimmer neu einrichtet. In der Xbox 360 ist es drin, in der DVB-H ist es drin. Also das ist auch ein Codec, der VC1-Codec. Das ist auch ein diskreter Cosinus-Transformationsableger. Also der benutzt das gleiche Verfahren wie schon MPEG 1, aber hat eben alle Finessen, also hat noch mehr Finessen als H.264 oder andere Finessen. Also das können Sie dann lesen, da will ich Sie jetzt gar nicht mit ärgern, aber was Sie da also noch an Bewegungskompensation, in welcher Feinheit das machen und solche Sachen, Das ist, wird vermarktet als direkte Konkurrenz zu MPEG 4 Teil 10, also H264 oder AVC. Und hier sehen Sie dann mal solche, das sind solche typischen Features, die dann eben gerne aufgelistet werden. Was können die einzelnen Standards? B-Frames können Sie theoretisch alle. Slices, Interlace, Entropiekodierung, womit wird gemacht? Mit Huffman oder mit adaptiver Huffman oder mit Bitplane und was es alles gibt? Motion Block Size. Also was Sie verstehen müssen, ist eigentlich die linke Seite. Diese ganzen Kreuze, das müssen Sie natürlich nicht wissen. Das ist nichts, was man lernt. Das ist was, was man weiß, wo es steht, wenn man es mal braucht. Aber Sie sollten verstehen, was für Kriterien eine Rolle spielen, um Videocodecs erstmal zu bewerten. Motion Search Precision, Intra-Prediction, Spatial Transform, also ne, die diskrete Kosinus-Transformation. Was kommt da eigentlich zum Einsatz? Kann man es auch verlustfrei machen? Was gibt es für Farb-Subsampling, das ist die unterste Zeile, 420 oder auch 422 oder 444. Je nachdem, das können Sie halt einstellen. Das kostet aber, meistens kostet Speicherplatz, aber die Qualität können Sie dann einbauen. Es gibt dann auch ähnlich wie bei JPEG 2000 Wavelet-basierte Codecs, also Theora wäre so ein Ding, OxTheora, aber die Performance ist noch miserabel. Auch da gibt es, also ähnlich wie bei JPEG 2000 ja auch, es gibt noch andere Ansätze, außer die diskrete Kosinus-Transformation. Das sehen Sie ganz hinten, nicht? Da haben Sie Wavelet Spatial Transform by Snow. Wäre so ein Ding. Ich glaube, da sehen Sie Wavelet-basierte OxTheora. Nee, hier steht sogar auch DCT. Ich glaube, es kann aber auch Wavelets, aber es wird halt nicht gemacht. Also da gibt es andere Verfahren, aber in der Regel sehen Sie als eigentlich alles DCT, DCT, DCT. Deswegen meinte ich auch, wenn Sie eins verstehen, also wenn Sie MPEG 1 verstehen, verstehen Sie die auch. Es gibt dann halt immer die, also das sind solche langen Tabellen, H261, MPEG 1, 2, H263, MPEG 4, VC1. Was können die in der Transformation, wie groß ist die Vektorgröße, was ist die räumliche Auflösung und so weiter. Die Grundprinzipien aller Videocodecs kann man sagen bleiben. Da nehmen sich nichts, bleiben gleich. Hier sehen Sie nochmal ein Vergleich der verschiedenen Videokompressionsraten zwischen DivX6, immer bei 250 Kilobit pro Sekunde. Ne? Also wenn Sie gleiche Übertragungs haben, unten rechts, glaube ich, gilt es auch, da steht 1250, aber es ist wohl schon 250 gemeint. WMV, also Windows Media Video, DivX521 oder MPEG 2. Und das sind solche Bilder. In der Auflösung kann man Ihnen natürlich sagen, MPEG 2, also was auf DVDs ist, ist einfach schlechter als DivX, weil Sie da die Kompressionsartefakte noch deutlicher sehen. Das geht, wenn man es dann hochzieht und da kann man es dann auch schlecht machen. Aber es geht natürlich, mit einer, in einer DVD könnten Sie es nicht präsentieren. Wie wollen Sie das machen? Oder mit Satellitenfernsehen. So, und jetzt ganz frisch, The New Kid in Town von One2, VP8. Also One2 gab es schon vorher, die haben schon andere Videocodecs gemacht, die zum Teil dann auch im Real Player drin waren. Hier eine Selbstdarstellung von der Webseite, also das ist, H264 ist total krisselig im Gegensatz zu unserem tollen neuen, H264-Konsortium sagt, das ist ganz anders und die lügen alle, oder auch solche Diagramme, nicht, wer da viel besser ist, was wieder Bitrate gegenüber, das ist so diese Signal-to-Noise-Ratio, da ist eben On2 viel besser. Spannend ist das deswegen, also VP8 ist deswegen spannend, weil es am 19. Februar dieses Jahres durch Google aufgekauft wurde, On2. Damit hatte Google plötzlich einen schicken Codec. H264 haben sie lizenziert, aber den kriegen sie nicht. VP8 hingegen gehört jetzt zu Google. Und dann gab es am Ende April einen Brief, dass Google doch bitte diesen Codec freigeben möge. Also den nicht lizenzieren und nicht verkaufen, damit das Internet, HTML5 insbesondere, was ja bald kommt, einfach ein offener Videostandard zur Verfügung steht und man wegkommt von diesem Flash-Video, beziehungsweise was im Flash-Video drinsteckt, so YouTube ist ja H264. Und seit 19. Mai, also seit einem Monat, ziemlich genau, ist das Ding auch Open Source. So, jetzt haben wir also VP8. Jetzt stellt sich die große Frage, stellt Google, dem gehört ja auch YouTube, stellen die YouTube um von Flash-Video H264 auf VP8? Damit ist nämlich, also eine der Gründe, warum es Flash ja noch gibt, ist ja Werbung, die keiner will. Diese komischen Intros, die jeder wegklickt, und Videos, also insbesondere YouTube und Ableger. So, und wenn YouTube abspringen würde, dann würde Flash wahrscheinlich einfach verschwinden. Also Apple hat sie ja schon rausgeschmissen Und wenn Google sie jetzt auch noch rausschmeißt, dann wäre plötzlich alles VP8. Ist auch ein DCT, also das ist das gleiche wie vorher auch. Es ist aber nicht proprietär. Und sie haben sehr darauf geachtet, dass sie keine dieser 100.000 Patente verletzen, die auf MPEG 2 oder MPEG 4 liegen. Die ja immer dafür sorgen, dass die Open Source Community zwar die Verfahren versteht und nachbauen könnte, es aber nicht darf, weil es patentiert ist. Und VP8 hat, also sozusagen nochmal von vor, ich weiß nicht, also na gut, mathematische Verfahren sind nicht patentierbar, also die DCT selber ist nicht patentierbar, aber diese Einteilung, das ist wahrscheinlich was für Patentanwälte, denn ganz neu kann das Verfahren auch nicht sein, aber gut, es scheint eben so anders zu sein, dass die MPEG-4-Konsortium da nicht oder die H264-Inhaber der Patente nicht gegen klagen können. So dass wir jetzt erwarten, dass vielleicht noch in diesem Jahr die Entscheidung fällt, dass HTML5 VP8 übernimmt und das wäre dann praktisch das nächste Kapitel. Von der Qualität her, ich glaube, inzwischen ist man soweit zu sagen, es ist vergleichbar mit H264. Also was Sie da sehen an Performance-Unterschieden ist halt Marketing. Aber im Grunde genommen hätten wir dann ein offenes Videoverfahren, was dann wiederum bedeutet, dass viele Sachen neu geschrieben werden müssten. So, als Begriffe nicht, Kompressionsstandards sollten Sie wenigstens diese MPEGs kennen. Codecs sollten Sie zumindest wissen, was es bedeutet. Was ist Motion JPEG, was ist MPEG 2, was ist MPEG 4 Teil 2 oder Teil 10, dass Sie schon mal gehört haben. Was ist VP8, dass Sie so ein bisschen zuordnen können, nicht wie viele Frames oder Pixel pro Blocker, das sind so Daten, nicht? Also niemand muss Zahlen lernen. Group of Pictures, dass Sie das wissen, was ein IMP und B-Frame ist, was ein Makroblock ist, was Bewegungskompensation bedeutet, was ein Medium Player ist und ein Containerformat. Das so auch ein bisschen im Hinblick auf die Prüfung, wir können ja dann nochmal auch drüber sprechen in der nächsten Vorlesung mal, wenn die mündlich ist, wie Sie sich darauf vorbereiten. Nicht? Also nicht, dass Sie hier meinen, Sie müssten pro Vorlesung irgendwie 70 Folien können. In der Detaillierung, wie ich sie hier vorstelle. Da sprechen wir aber in den nächsten Stunden mal drüber, denn also für die Nachkommenden, wir haben uns jetzt auf eine mündliche Prüfung geeinigt, weil ich davon ausgehe, dass wir unter 10 Teilnehmer sind. Ich danke Ihnen aber schon mal für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche noch Audiokompression und dann haben wir eigentlich so diese Standardkompressionsverfahren noch durch. Vielen Dank.